Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast Live-Crossover. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Wir machen heute wieder eine Live-Folge zum Release der neuen Queerwelten, nämlich der Ausgabe 15. Und wie auch das letzte Mal freuen wir uns, dass sehr viele AutorInnen der Kurzgeschichten, Microfictions und des Essays, warum das lustig ist, erfahrt ihr gleich, heute hier sind, um das ihr Text lesen und ein paar Fragen dazu beantworten. Und auch zahlreiche Nicht-Beteiligte, die zuhören möchten. Das freut uns auch sehr.
Genau, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid.
Es ist heute was Schönes passiert, denn pünktlich zur Aufnahme.
Ja, es war wie ein frühzeitiges Weihnachtswunder. Die neue Queerwelten Nummer 15 ist bei zumindest uns beiden in die Briefkästen getrudelt. Das heißt, wir können sie jetzt in die Kamera halten. Genau. Und ja, wir hoffen, dass sie auch teilweise bei euch schon da sind oder einfach im Laufe der nächsten Tage ankommen.
Genau, sie sind jetzt im Versand auf jeden Fall. Ja, und als erstes reden wir kurz über das Cover von Les Deux Bleus. Das ist ein Coverartist und leider heute nicht da, hat uns aber netterweise ein bisschen was zum Cover geschrieben, was wir euch weitergeben können.
Genau, ich kann jetzt nicht meine dringendste Frage fragen, nämlich ob es Deux Bleus ist oder Double U.
Wow.
Wir wissen es nicht.
Das
gut, aber
auch
ich stelle jetzt lieb, bin davon ausgegangen, es wäre W, ich sage jetzt einfach beides. Ich stelle Lee jetzt einfach mal vor. Also Lee Deux Bleus oder W zeichnet, malt und schreibt in Bremen. Aktuell sind Lees Aquarelle und monochrome Zeichnungen zum Thema Verlust und Veränderung im Rat- und Tatzentrum für queeres Leben ausgestellt. Über Porträts setzt sich Lee mit eigenen Erfahrungen auseinander und lädt zum Reflektieren ein. Zeichnen und Schreiben mischt Lee beim Erstellen von Charakterdesigns zu Figuren aus selbstverfassten Erzählungen und beim Illustrieren für Veröffentlichungen von Lesungstexten. Zuletzt erschien die Kurzgeschichte Der Hobbyfriedhof in einer Anthologie des Ohneohren Verlags. Lees Kunst kann auch auf Instagram verfolgt werden.
Genau,
ich glaube, darüber sind wir auch auf Lee gestoßen, oder? Wir haben Lees Kunst
genau.
auf Instagram.
Ja, genau. Folge Lee schon lange und habe dann irgendwann mal gesagt, so jetzt schreibe ich mal eine DM und frage, ob Lee sich vorstellen kann, vielleicht ein Cover beizusteuern. Also beziehungsweise eine Illustration als Cover weiter verbinden zu lassen. Genau, die ganzen Social Media Links lesen wir jetzt natürlich nicht vor, sondern packen sie in die Show Notes. Das könnt ihr dann also bei der Folge, wenn sie dann erschienen ist, nachgucken. Ich fand, es gab auch richtig viele Reaktionen auf Social Media zu dem Cover, dass Leute das irgendwie sehr angesprochen hat und irgendwie auch so ein bisschen Emotionen ausgelöst hat. Und deswegen haben wir Lee vorab gefragt, was denn Lees Emotionen und Gefühle und Ansatz war beim Zeichnen und haben auch eine ausführliche Antwort erhalten. Ich lese sie jetzt einfach mal vor. Eine schöne Frage. Für mich steckt in der Illustration das Gefühl, jemanden nicht halten zu können, obwohl die Person bereits verschwindet. Ich selbst sehe mich in dem Charakter mit den schwarzen Boots, fester Stand, enge Umarmung. Beide wollen bleiben, aber der andere Charakter wird trotzdem weggeweht. Die Herbstblätter sind ein Symbol von Vergänglichkeit. Die halbkreisförmigen Linien des Windes und des Hügels sind zwei Hälften eines Kreislaufs. So wie Leben und Tod, Festhalten und Loslassen zusammengehören. Mit der Zeichnung habe ich mich in dem Zustand beschäftigt, nicht Abschied nehmen zu wollen. Es ist der Moment kurz vor dem tatsächlichen Verlust. Die Trauer setzt bereits ein, obwohl die andere Person noch ein wenig da ist. Ja, sehr schön. Genau. Und es gibt auf Instagram auch noch ein Close-up, also ein Spin-off zu dieser Illustration, wo man nochmal nur die beiden Schuhe sieht. Mit den verbundenen Schnürsenkeln und auf einer davon ein Totenkopfschwärmer sitzt. Und das ist eine Motte, die in der griechischen Mythologie ein Todesomen ist. Auch sehr cool, das packen wir auch in die Shownotes, dann könnt ihr euch diese weitere Interpretation auch nochmal anschauen.
Und ich glaube, wir hatten auch das Cover mit den das Bild mit den Schuhen hatten wir auch kurz als Cover erwogen, ne? Und dann passte das andere.
Ein anderes hatten wir erwogen.
Ja, auch mit Schuhen.
Ja, also Lee zeichnet sehr viele coole Bilder von Schuhen und wir hatten mehrere davon, die wir cool finden, bis dann Jürgen berechtigterweise sagte, das sind aber Markenschuhe, da ist ein Markensymbol drauf und wenn wir das drucken, werden wir fies abgemahnt und deswegen haben wir die dann nicht genommen. Aber mit dem jetzigen sind wir auch sehr, sehr glücklich und ich finde, das passt auch perfekt zum Herbst.
Ja, wir hatten im Frühjahr ein Cover, das perfekt zum Frühjahr passt. Dieses Grüne mit dem Erblühen.
Das haben wir gemacht.
Richtig
auch.
Zum Wegwehen passt. Und ich glaube, letzten Herbst hatten wir doch dieses mit der Maske. Das war auch sehr Halloweenig so.
Ja, ja. Ja,
cool.
Genau. Jetzt nach dem Herbst kommt ja der Winter und wir stellen heute ja an alle Beteiligten die Frage, ob sie noch einen Tipp haben zum Jahresende. Sei es ein Weihnachtsgeschenk, was man sich wünscht oder was man verschenkt, sei es irgendwas, was man lesen oder gucken kann, wenn es draußen kalt ist oder auch vielleicht zum Jahresende ist ja auch so ein bisschen Spendenzeit, irgendeine Organisation, wo man was spenden kann. Und da haben wir Lee auch gefragt und die Antwort fand ich auch sehr schön, lese ich auch vor. Mein Tipp zum Jahresende ist, sich selbst die Erlaubnis zu geben, sich von den Erwartungen an diese Zeit abzugrenzen. Dezember ist mit vielen Vorstellungen von normal und so wird es gemacht aufgeladen. Die passen jedoch für viele Personen nicht und das ist okay. Manchmal kann es unterstützen, sich selbst einen kleinen Erlaubnisschein zu schreiben, am Jahresende jegliche, war mein Jahr erfolgreich, Reflexionen nicht mitzumachen oder die Weihnachtszeit alleine zu Hause mit einem Serienmarathon zu verbringen. Wenn jemand die Ressourcen hat, etwas Geld zu spenden, dann möchte ich auf die jeweiligen lokalen Unterstützungsangebote für Transpersonen verweisen. Besonders in dem aktuellen politischen Klima sind Transberatungsstellen echt wichtig. Ja.
Ja, vielen Dank.
Kann ich mich nur anschließen. Sehr gut, schöner Aufruf. Und der Erlaubnisschein für einfach machen, was einem gut tut und nicht das, was normal ist, finde ich auch sehr schön.
Ja, wirklich.
Wir steigen dann auch direkt mit der ersten Geschichte ein.
Genau, in eine unserer ersten langen Geschichten. Also wir haben ja immer fünf lange Texte, ein Essay und mehrere kurze. Und wir haben jetzt als erstes ein ganz normaler Mensch von Hagen Geier. Hallo Hagen.
Oh, hallo.
Ich stelle dich einmal ganz kurz vor, also mit der Bio, die du uns auch geschickt hast. Hagen schreibt Fantasy, seit er das Alphabet in Klammern halbwegs beherrscht. Die Begeisterung für andere Spielarten der Fantastik hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Thematisch beschäftigt er sich mit Erfahrung von Ohnmacht, Vereinzelung und Entfremdung, die er in Romanen und Kurzgeschichten verarbeitet. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Dann würde ich sagen, wir freuen uns, dass du liest aus dem Text und hinterher stellen wir dir noch die zwei Fragen dazu. Dann, bitteschön.
Okay, ja, ich dachte, ich fange einfach mit dem Anfang an. Eintrag 001. Der Patient macht einen nervösen, verschämten Eindruck. Augenkontakt fällt ihm schwer, die Schultern hängen herab. Die Füße führen einen nervösen Tanz über den Boden der Praxis auf. Fieberhaft zupft er an seinen Ärmeln herum und zieht sich mit huschendem Blick ausführlich im Raum um. Dr. Farrington, im folgenden F. Haben Sie gut hergefunden? Mit diesem Satz fange ich an, um kein unangenehmes Schweigen durch schwierig zu beantwortende Fragen zu provozieren. Alexei Sorokin, im folgenden A. Ja, Ihre Nachbarin hat mir erklärt, in welche Etage ich muss. F. Nun gut, was führt Sie denn zu mir? A. Meine Schwester, Pause, meinte, dass meine Stimme irgendwie tiefer und fester geworden ist. Ach, und dass sie weniger halt. Das war vor Pause. 2 Monaten. F. Und sie ist seitdem tief geblieben? A. Ja. Sie klingt tatsächlich abgehackt und stumpf. Das Echo ist verschwunden. Er scheint unsicher, ob er noch etwas hinzufügen soll. Mich beschleicht der Verdacht, dass seine Schwester ihn zu dem Termin überredet hat und er selbst nicht viel von der Idee hält. Ich muss die Situation einfühlsam beobachten und darauf achten, ihm meinen Rat schonend beizubringen. F. Sie ist nicht vielleicht voller oder monotoner geworden? A. Naja, doch. Aber seit 3 Monaten nicht mehr. F. Und was empfinden Sie dabei? Er schluckt und flackert kurz auf. Sein Blick schießt in Richtung Tür. Ich muss erstmal eine gewisse Vertrauensbasis zu ihm aufbauen. A. Erst wollte ich mir einreden, dass er sich das nur einbildet. Aber sie hat mir Aufnahmen abgespielt. Vorher, nachher und so. Dann habe ich mich geschämt, weil sie recht hatte. Pause. Können Sie mir helfen? F. Natürlich. Viele kommen mit solchen Problemen zu mir. Das ist ganz normal. Wichtig ist nur, dass sie sich dieser Selbsttäuschung nicht hingeben. A. Deshalb bin ich hier. Ich will geheilt werden. F. Sehr gut. Diese Auskünfte reichen mir für eine vorläufige Einschätzung der Lage. Nächste Woche Mittwoch werden wir unsere erste richtige Sitzung abhalten können. Bis dahin habe ich eine Aufgabe für Sie. Versuchen Sie, absichtlich mit höherer und heulender Stimme zu sprechen. Achten Sie besonders darauf, nicht auf einer Tonhöhe zu verbleiben, sondern die natürlichen Schwankungen zumindest zu emulieren. Und wenn es Ihnen nicht gelingt, bleiben Sie still. Fangen Sie gar nicht erst an, das als Ihren neuen Normalzustand zu akzeptieren. Nach der Verabschiedung schwebt er zur Tür und durch sie hindurch, ohne sich noch einmal umzudrehen. Seine Höhe ist ca. 5 bis 10 cm niedriger als normal, was meinen Verdacht von BM oder zumindest den Anfängen davon erhärtet. Für eine Diagnose benötige ich aber mindestens eine, eher 2 weitere Sitzungen. Eintrag 002. Der Patient macht heute einen noch schlechteren Eindruck. Seine Haare und Kleidung schweben nicht nur um ihn herum, sondern fallen regelrecht herab. Er spricht leiser als bei seinem vorherigen Besuch. Wir vielleicht darüber hinwegtäuschen, dass er keine Fortschritte gemacht hat. Ob dahinter eine Absicht steckt oder ob er weiterhin einer Selbsttäuschung erlegen ist, kann ich noch nicht beurteilen. F. Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Hatten Sie Erfolg mit der Übung? A. Ja, so halb. Es fällt mir schwer, mich aktiv auf meine Stimme zu konzentrieren. Und ich muss mich ständig unterbrechen. Aber meine Schwester meinte, dass sie mich schon besser anhört. Nur der Hall bleibt nach wie vor fort. F. Solange Sie weiterhin daran arbeiten, wird auch das zurückkehren. Haben Sie denn sonst noch Neuigkeiten für mich? A. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich merke auf. Einerseits ist es ein gutes Zeichen, dass er inzwischen ein eigenes Interesse an diesem Thema zeigt und sich auch außerhalb unserer Sprechstunden mit seinen Problemen befassen will. Andererseits mache ich mir Sorgen darüber, in naher Zukunft gehörig falsche Informationen ausbügeln zu müssen. F. Ja. A. Was ist, wenn ich mich verwandle? F. Wir wollen den Teufel ja nicht gleich an die Wand malen. Und Geist sollte nicht alles glauben, was die Krähen flüstern. A. Stimmt, aber meine Haare. Er rauft sie zusammen, aber sie fallen kraftlos herunter, als seien sie von der Schwerkraft gebunden. F. Dafür bin ich ja da. A. Unterbricht, seine Stimme klingt plötzlich wieder schrill und verzweifelt. Hatten Sie so einen Fall denn auch schon? F. Natürlich. Hören Sie, vielleicht haben Sie das Gefühl, ganz alleine in dieser Unterwelt zu sein. Aber es gibt immer Geister, denen es genauso geht. Ich kann selbstverständlich keine privaten Daten weitergeben, aber ich habe einen anderen Tipp für Sie. Hier. Ich lasse das Flugblatt für die Selbsthilfegruppe der GBM zu ihm herüberschweben. Seine Augen weiten sich entsetzt und ich bin unsicher, ob es eine gute Idee war, ihn so schnell damit zu konfrontieren. Vor allem, weil er noch vor wenigen Minuten selbst diesbezüglich Zweifel angemeldet hat. A. Gruppe für Betroffen von Menschlichkeit? Aber Sie meinten doch... F. Dass kein Grund zur Sorge besteht. Ich will nicht behaupten, dass Sie selbst betroffen sind. Aber Betroffen haben teils die gleichen Probleme. Überlegen Sie sich einfach, ob Sie von einem Austausch mit Ihnen profitieren können.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Ich mag ja, wenn einem anfängt klar zu werden, dass das kein menschliches Therapiegespräch ist, sondern geistiges, geistliches, wie auch immer. Ja, genau. Geisterhaftes, genau. Darauf bezieht sich auch schon unsere erste Frage, also nicht auf die Geister tatsächlich. Wenn ihr dann neugierig seid, könnt ihr natürlich trotzdem dazu auch Fragen stellen. Unsere Frage ist aber, dass wir die ungewöhnliche Form sehr mochten, denn wie wir gerade schon gemerkt haben, das ist ja ein fiktiver Arztbericht, der auch so dialogisch dann geschrieben ist, als wäre es so eine Protokollaufzeichnung oder sowas. Genau, wieso hast du diese Form gewählt als Arztbericht und warum auch die Perspektive des Arztes?
Ja, tatsächlich war die Form so eine Ausrede für mich, dass ich das halt in erster Linie als Dialog halt schreiben kann. Aber auch diese recht nüchternen, aber detaillierten Beschreibungen von dem, was Alexei macht und wie er sich verändert, da so mit einbringen kann. Und ich fand es auch interessant, weil sie halt auch super aufbrechen lässt. Aber da will ich nicht zu viel verraten. Und ja, die Perspektive von Dr. Franken habe ich halt auch gewählt, damit die Leserinnen so ein bisschen länger im Ungewissen gelassen werden, was so da wirklich passiert auch. Und auch... weil dann dieser innere Kampf, den Dr. Franken selbst hat und die Vorteile gegenüber halt Menschen, dass sie dann auch besser durchkommen kann.
Ja. Ist auch sehr gut gelungen, finde ich.
Ja, genau. Sehr gut geklappt. Also gleich, es war gleich so Text, wo ich irgendwie beim Lesen sagte, ah ja, mega cool die Form und so, genau. Total ungewöhnlich und passt total gut zur Geschichte, ja.
Es ist ja ein bisschen anders layouten, wenn man so zwei Spalten-Layout und da wäre der Arztbericht nicht so super gut gekommen. Das heißt, ich habe einen Einspalten-Layout rausgemacht, damit es eher aussieht wie so ein Bericht auf, ja, Lena zeigt es gerade.
Ach, Zoom.
Bericht auf so einer einzelnen Seite, wo halt die Zeilen auch länger sind, genau. Und so. Genau.
Genau. Wir hadern manchmal so ein bisschen mit dem zweispaltigen Layout, weil es immer noch sehr viele Zeilenumbrüche produziert, wo man dann immer gucken muss,
ja, ist die Trennung richtig?
Ja, genau, das sieht jetzt so aus. Genau. Und die üblichen, genau, sonst ist es ja, naja, das ist üblich so zweispaltig. Von daher würden wir da auch, also da sind wir tatsächlich auch an Feedback interessiert, wie Leute das finden. Ob es auch denkbar wäre, das ganze Heft zum Beispiel in diesem zweispaltigen, diesem einspaltigen Layout sagen. Okay, aber Entschuldigung, das kurze Einwurf, aber zurück zu deinem Text.
Eigentlich würde ich jetzt schon die Frage anschieben, ob du einen Tipp zum Jahresende für uns hast.
Ja, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, muss ich sagen. Aber dann dachte ich mir so, ja, wir werden ja am Jahresende gerne mal so ein bisschen emotional und nostalgisch. Und das ist vielleicht auch der perfekte Moment, um mal meinen Lieblingsfilm zu bewerben, den man sehr gut eingekuschelt in der Decke gucken kann vielleicht. Und zwar I Saw the TV Glow. Da geht es ja um zwei queere Jugendliche, die sich halt anfreunden über ihre Lieblingsfernsehserie, die dann auch als Erwachsene wieder aufeinandertreffen. Ja, thematisch geht es ja auch viel um so Selbstverleugnung und auch sich wie gefangen im eigenen Leben fühlen. Deswegen könnte man vielleicht auch sagen, dass sie so, mich so indirekt zu so der Kurzgeschichte auch inspiriert hat oder zumindest dazu, mich halt so mit queeren Erlebnissen auch mehr in meinen Geschichten halt auseinanderzusetzen. Ja, also wer möchte, kann sich den gerne auf Netflix oder Prime Video anschauen, weil es eine Empfehlung ist.
Ganz toller Film, habe ich auch, ich glaube, ich weiß nicht, Frühling irgendwann, glaube ich, gesehen, fand ich auch ganz toll.
So, glaube ich, auch im Newsletter empfohlen. Ich erinnere mich da auch dran. Ich habe den noch nicht gesehen, aber seit du ihn im Newsletter empfohlen hast, steht er natürlich auf meiner nie zusammenschrumpfenden To-Watch-Liste.
Ja, super. Vielen Dank.
Jetzt ist er auf jeden Fall auf der To-Watch-Liste nochmal weiter nach oben.
Sehr schön.
Warme Decke, Kerzen, Tee, Fernseher glühen sehen.
Ja, super. Ja, finde ich ja sehr gut, Tipp. Vielen Dank.
Ja,
Schön. Dann,
Dankeschön.
genau, ich frage mal kurz nochmal, hat noch jemand Fragen an Hagen zu dem kleinen Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt? Oder? Okay. Sonst natürlich auch gerne noch später, kein Problem. Aber dann würde ich Hagen jetzt erstmal wieder aus dem Spotlight entlassen. Vielen Dank. Genau, dann grüßen wir euch sozusagen von Eleanor Badilak, die eigentlich auch gerne hier gewesen wäre heute, um ihre Microfiction zu lesen, aber leider absagen musste. Deswegen wird Judith das jetzt spontan übernehmen. Aber ich stelle Eleanor kurz vor. Eleanor Badilak schreibt Fantastik, Romane, Lyrik und Kurztexte aller Art. Genau, ist auf Instagram zu finden und auch auf Ko-fi. Das packen wir auch in die Shownotes rein. Ja, und Judith wird jetzt ihre kurze, genau, ach so, wir sollten vielleicht nochmal kurz sagen, was das Thema war. Genau, wir hatten ja
Ja,
dieses Mal
genau.
Heiter scheitern als Thema für unsere Sonderausschreibung. Und zwar als Akrostichon, ein Wort, was ich auch erst gelernt habe im Rahmen dieser Ausgabe. Also es ist ein Text oder ein Gedicht, wo die Anfangsbuchstaben der Zeilen dann eigene Worte ergeben, in diesem Fall eben Heiter scheitern.
Wir haben eine linguistisch sehr gebildete Person im Redaktionsteam. Wir beide sind es nicht. Das
Nein,
ist
genau.
Heike.
Sie ist Heike. Ich weiß gar nicht, ob Heike auch da ist, aber.
Und Heike kennt so Wörter wie Akrostichon. Habe ich das richtig gesagt? Genau. Und meinte dann, genau, wenn jede Zeile halt ein, also alle Zeilen Anfangsbuchstaben zusammen ein Wort ergeben, dann ist es genau das.
Genau.
Ja.
Ja, und da haben wir sehr schon, genau, haben wir wieder. Ist auch so echt schwierig, weil die Zeilenlänge natürlich auch eine Begrenzung da hat, damit es irgendwie ins Layout passt und so. Deswegen war es, glaube ich, echt knifflig. Ich glaube, Eliano hatte auch auf Instagram sogar mal die ursprüngliche Fassung gepostet, die sie dann nochmal einkürzen musste, damit das jetzige herauskommt.
Ja, es
Und
darf ja
wir werden auch
keine
später noch.
Umbrüche, gibt ja, darf ja keine Zeilenumbrüche geben. Die Zeilen sind halt
Richtig.
dann nicht so lang, wie es in einem Word-Dokument zum Beispiel wäre. Das heißt, wenn man einfach nur eine Zeile in einem Word-Dokument schreibt, dann ist sie zu lang. Das heißt, wir hatten
Ja.
Zeichenzahlen pro Zeile angegeben.
Genau. Ja, und wir werden dann auch gleich noch mehr davon hören, aber jetzt erstmal die von Eleanor.
Genau, die heißt Herzschnitt Hoffnung. Herz, du musst dich fangen. Es ist doch ein stiller Sieg. In blauen Blitzen blühen Träume und erfahren neu um neu. Reg dich, Herz, und sieh. Nichts gibt es ohne Grund, nicht wir, nicht sie, nicht was wir Cyborgs fühlen. Hier im Wühlen unserer Wunden sind Schaltkreise Adern gleich. Es gibt kein Sie ohne uns, keinen Pulsschlag ohne Strom. Im Neuwerden sind wir gut. Es braucht Mut für blaue Träume, die man erst erringen muss. Reg dich, Herz, und geh voran. Nun ist die Zeit des Neuversuchs. Ja, also sehr lyrisch.
Ja,
Und
genau. Wie wir es von Eliano kennen.
ja,
Genau,
auf jeden Fall,
wir
genau.
werden von ihr auch die ja, Solarpunk Science Fiction Artus Saga Adaption Brunnenlied in Ausgabe, ich möchte sagen 10.
Ich möchte dem nicht widersprechen, ich
Ja,
weiß es nicht.
genau. Ja, genau. Und dann können wir auch zum nächsten Kurzgeschichte, also nicht Mikrogeschichte, sondern Kurzgeschichte kommen. Und dann hole ich mal Lian ins Spotlight. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hi.
Bin ich auch. Und weil ich mich so oft nicht traue, das einfach gleich zu berichtigen, Lian.
Lian.
Also wie Liam Neeson und Liam Gallagher, nur mit N am Ende. Dann,
Vielen Dank für den Hinweis. Lian, super.
Ja, danke dir.
Ja, ich hatte es auf dem Buchhorn, da hatte Yvonne das, Yvonne hatte dich auch schon Lian genannt und genau, aber ich hatte das dann an Lena nicht weitergereicht, also jawohl. Lian, und du veröffentlichst also die Geschichte bei uns unter dem Pseudonym, möchte ich mal sagen, Lian IG, ist das richtig?
Also, Lian AG.
AG, okay, ja. Gut. Lian AG, gut. Dann haben wir jetzt den kompletten Namen einmal gesprochen gehört. Sehr gut.
Super.
Also, einmal ganz kurz zu dir. Ich stelle dich vor, Lian hat in London und Berlin englische Literatur und Geschichte studiert, was das aktuelle Weltgeschehen noch gruseliger macht. Auch deswegen ist es Lian ein Anliegen, Menschen das Gefühl zu geben, gesehen zu werden und marginalisierte Stimmen stark zu machen, auch deren eigene. Lians erste Veröffentlichung erschien 2021, die erste Staffel der unter dem gemeinschaftlichen Pseudonym PC Cater. Is that right?
Ich glaube PC Carter, aber ich PC hatte Carter. Da tatsächlich kein Mitsprache.
Es existiert also nur geschrieben und nicht ausgesprochen.
Genau.
PC Carter veröffentlichten Space Opera Only Human, für die Lian die letzten 5 Folgen schrieb. Es folgte die Kurzgeschichte Dysfunktion, die, erschienen in der Festival-Anthologie Queeres Entdecken 2023 und drumherum und zwischendurch und immer wieder Econ, Lians Social Sci-Fi Herzensprojekt, dessen erster Band in 2 Teilen erscheinen wird. Ja, genau. Schön, dass du hier bist.
Ja, finde ich auch. Und weil ich das jetzt sonst nicht beim Lesen nicht aus dem Kopf kriege, zu The TV Glows müssen wir im Winter Glühwein trinken. Das lag so auf der Hand, da, ja.
Das stimmt, ja. Nicht nur
der Glühpunsch, irgendwas Warmes.
Nicht nur der Fernseher soll glühen, sondern auch das Getränk.
Genau.
Und Lian ist auch auf Instagram zu finden und hat eine Website für die berufliche Tätigkeit als Lektorin. Die verlinken wir dann auch in den Shownotes.
Super. Ja, und ich fand, es war eine, gute Idee von Hagen, auch so ein bisschen gleich mit reinzubringen, was so Inspiration vom Text war. Also auch wenn es dann am Ende reinkam, finde ich, ist das, glaube ich, immer ganz interessant zu wissen, wo die Inspiration für was herkommt. Und bei meiner Geschichte, ich gehe jetzt nahtlos über zur Lesung, ist richtig, oder?
Absolut, okay. Fühl dich eingeladen.
Und bei meiner Geschichte steigen wir gleich mit einem von mir übersetzten Zitat ein aus einem Video-Essay, der mich praktisch zu dieser Geschichte inspiriert hat. Das Video-Essay Don't Kill Yourself kam am 6. November 2024 raus, kurz nachdem Trump erneut Präsident geworden ist. Und da hat eine Person, die so zu meinen beliebtesten Content-Creatern gehört, ein sehr ergreifendes Video zugemacht. Und mit einem Zitat daraus startet jetzt meine Geschichte. Mir ist egal, wie ihr überlebt. Es ist mir egal. Tut es einfach. Wir sind es denen schuldig, die nach uns kommen, für sie zu leben. Nie wieder können wir eine Generation in dem Glauben aufwachsen lassen. Sie seien auf einzigartige Weise abscheulich und sonderbar und abartig, weil sie die Einzigen sind und die Gesellschaft ihnen sagt, sie seien unnatürlich. Dass sie noch nie zuvor etwas wie sie existiert hat und sie glauben es, weil sie keinen Mensch wie sich bis ins Erwachsenenalter leben sehen können. Trash, die Erzählfigur, ist mit Yps und Bo gerade aus einer weiteren Realitätsdimension auf die Kirr zurückgekehrt. Die drei wollen den Riss zu dieser schrecklichen Realität sofort verschließen, müssen aber vorher durchs Protokoll durch und auflisten, warum die Dimension, aus der sie gerade auf ihr Schiff zurückgekehrt sind, lebensfeindlich ist. Mara tippt gegen den Rand des Tablets, also konkrete Zeichen des Faschismus. Irgendwas surrt verdächtig drohnenhaft auf der anderen Seite des Risses. Unverhältnismäßige Polizeigewalt gegen Proteste, rattere ich die gewohnten Formulierungen für all die Scheiße runter, die ich in den letzten Tagen in Dimension 3122 gesehen habe, die ich schon in so vielen Dimensionen gesehen habe. Transmisogynie, fehlende Gebärdensprache in den Nachrichten, Asylrechtsaberkennung, ungleiche Menschenrechte innerhalb des Overton-Fensters, Angst vor dem vierten Weltkrieg. Vierter? Fragt Nuri. Haben die den dritten übersprungen? Im Gegensatz zu Nuri wirkt Finn mehr fasziniert als entsetzt. Wieder surrt es hinter dem Gewebe. Kleber, brüllt Bo. Jetzt mach schon. Yps hält Mara seinen Daumen hin und ich strecke meinen dazu. Aber Mara tippt einfach nur aufs Tablet und vom Safe ertönt das mechanische Klicken des Sicherheitsschlosses. Venus greift hinein und wirft Yps die Tube mit dem Gewebekleber zu. Er verstreicht sie auf dem Riss, der sich vor unseren Augen schließt und wir atmen auf. Wieder eine Dimension, in die wir nie zurückkehren werden. Nur von den Bildern in meinem Kopf werde ich wohl länger was haben, als mir lieb ist. Kurz presse ich die Augen zusammen. Doch statt zu verschwinden, baumelt der Alte nur klarer an seiner blutigen Pride Flag vom Fahnenmast. Ein starkes Bild für seine Bewegung, falls noch wer übrig ist. Ich ersticke mein Schauern in einem Kopfschütteln. Bo lässt sich gegen die elastische, nach außen neigende Wand plumpsen, genau auf die frisch geklebte Stelle, die schon jetzt nicht mehr vom Rest des Dimensionsgewebes zu unterscheiden ist. Langsam wie ein nasser Sack auf einer Hüpfburgrutsche sinkt Day zu Boden. Was für eine Scheißrealität. Day zieht die Beine an und lehnt den Kopf gegen die Knie. Die kleine Platzwunde an der Stirn hat aufgehört zu bluten. Ich fühl's, bekomme den Trost aber nicht über die Lippen. Venus setzt sich zu Bo. Ist doch schön zu wissen, dass es immer noch scheißer geht. Scheißer geht immer, sagt Yps und klingt so bitter, wie ich mich fühle, so geschlagen, wie Bo aussieht. Was ist denn daran schön? Nicht für die, die gerade auf WW4 zusteuern natürlich, sagt Venus schnell und zuppelt an ihrem Oversized Sylvia Rivera Shirt. Ja, aber im Verhältnis zu unserer Heimatdimension, sagt Finn, hat doch was zu wissen, dass wir nicht am härtesten verkackt haben. Nuri verzieht den Mund. Schwacher Trost, nach der Logik können wir auch einfach heimkehren. Finn zuckt die Schulter. Das wäre egoistisch. Mit mildem Gesichtsausdruck legt Mara das Tablet in die Schublade. Die oberste Direktive ist es, zu überleben. Für Nachfolgegenerationen, nicht für uns. Und dazu ist unsere vom Postfaktizismus verseuchte Dimension nicht geeignet, ergänzt Queenie. Ich habe für solche Plattitüden gerade keine Kraft mehr. Sie müssen sich ja nur alle X-Expeditionen die Grausamkeiten ansehen. Nicht mindestens jede zweite. Und ich bin zu alle jetzt was zu starten. Stattdessen drehe ich mich um und murmle auf dem Weg zu unseren Quartieren etwas von Sorry und Pause.
Bei dieser Pause machen wir Ende.
Bei der Pause.
Sehr gut.
Pause.
Ja, vielen Dank. Ja, das mit den Dankeschön. Verschiedenen Dimensionen, in denen es immer noch scheißer geht. Ich weiß gar nicht. Also gut zu wissen, dass es noch welche gibt. Naja, gut. Scheißer geht immer, ne?
Ja, genau. Ja. Es ist Trost und schwer zugleich.
Ja, genau.
Ja,
dein Titel ist ja quasi Programm. Also es ist ja die Pflicht, alt zu werden. Und das wird in deinem Text auch von dieser queeren Besatzung, dieses Dimensionsschiffs quasi gefordert. Das ist ihre Pflicht. Welche Gedanken hast du dazu? Was können wir von älteren Queers lernen? So, wie findet da so Generationentransfer und sowas statt? Das würde uns interessieren.
Aber ich muss ja sagen, ich fand die Frage so unfair, weil man kann irgendwie so keine richtige Antwort geben, die der so gerecht wird. Was können wir von älteren Queers lernen? So, ja, alles.
Außer alles.
Genau, alles. Also ich denke vor allem, also der Punkt dieser Pflicht, alt zu werden, ist ja vor allem die Sichtbarkeit. So. Und dieses Seite an Seite beieinander kämpfen und sichtbar zu sein und diesen Raum einzufordern, um einfach wirklich ja Kindern, Jugendlichen besonders, aber Menschen jeden Alters zu zeigen, was sie für Möglichkeiten haben, sich in diesen Möglichkeiten zu finden. Also es beginnt ja schon beim Gendern, wenn man das generische Maskulinum Arzt nutzt und sich junge Mädchen und genderqueere Personen einfach dann nicht mehr auf diesem Berufsweg sehen oder weniger stark darin sehen können. Und dann geht es halt weiter. Also wenn die dann in die Pubertät kommen und verschiedene Arten von Anziehung erfahren und es ist alles schon so verwirrend und schwierig und scheiße genug, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann aber auch nur eine Art von Liebe zum Beispiel an der Stelle sieht, so, und dann automatisch ja denkt, okay, ich bin ja hier anscheinend alleine, das muss irgendwie falsch sein, so, meine Oma macht das nicht so, dann glaube ich, macht es diesen Selbstfindungsprozess einfach unnötig schwierig. Und das Gleiche ist ja eigentlich für genderqueere Menschen dann nochmal schlimmer, weil die ja nicht nur dieses Gefühl bekommen, welche Anziehung ich fühle, wie ich fühle, ist falsch, sondern ich bin irgendwie falsch. Und ich kann mich erinnern, dass irgendwie eine Weile ich so ein bisschen zumindest das Gefühl hatte, dass es eine größere Bewegung in der queeren Community gab oder dass es so eine Phase gab, wo der Versuch stand, eher so normal zu wirken. Nicht so, also nicht tuntig, nicht laut, nicht irgendwie das Make-up ein bisschen schief oder was auch immer. Und ich glaube, dass gerade das aber ja mit auch Sichtbarkeit schafft, eben, dass du nicht irgendwie klein und am Rand queer sein musst, sondern dass egal wie du queer bist, das okay ist. Und ich glaube, das kann man teilweise einfach von älteren Generationen, zum Beispiel auch von Silvia Rivera, die da jetzt in der Geschichte drin vorkommt und mit Vorreiterin bei den Kämpfen um Stonewall war. Ja, das kann man da einfach lernen. Laut sein, da sein. Und das hilft dann zumindest denen, die halt schneller die Möglichkeiten sehen und sich vielleicht dann einfach weniger lang falsch fühlen.
Ja, total. Ja. Also ist ja auch, also jeder queere Mensch, der alt wird und dabei glücklich ist, ist ja auch eine Erfolgsgeschichte. Also so,
genau.
Wie das jetzt klingt, ja.
Ja, und ich meine, durch die AIDS Generation, das ist ja auch, das sind ja ganze Generationen irgendwie auch verloren gegangen, ne?
Ja.
Wo dann auch zu wenige überlebt haben und so. Und das ist einfach ich finde, man merkt diesen kulturellen Verlust in der Zeit, in der sich das gerade erst anfing, so zu entfalten, dass es halt von, überhaupt generationenweise quasi weitergegeben werden konnte, weil es halt offen genug kommuniziert werden konnte und nicht nur so kodiert weitergabefähig war. Genau da war es dann halt so, dass halt so viele gestorben sind und auch sterben gelassen wurden, muss man ja auch einfach mal so sagen. Da wurde ja einfach auch zu wenig Geld und zu viel wenig Willen reingesteckt.
Ja, war halt keine Priorität.
Mhm.
So, ja.
Ha. Ja, vielen Dank. Trotz der Unmöglichkeit der Antwort.
Ja.
Oder der Frage vielmehr. Ja,
ich fand das eine sehr gute Antwort. Und ich fand das auch wirklich ganz viel in dem Text einfach drin, wie diese Sichtbarkeit einfach so super wichtig ist und so. Ja.
Genau, und auch dieser Umgang mit dem Begriff, ne, das ist jetzt unsere Pflicht und wie nehmen wir diese Pflicht jetzt auch auf und wie wollen wir das leben und oder wollen wir uns drücken und sowas. Da ist ja ganz viel diese Crew, die das so für sich irgendwie versucht zu verhandeln. Ja, ist ganz spannend. Müsst ihr alle lesen.
Und Spoiler, es gibt ganz viele Wege, die gut und richtig sind zu erleben.
Ja,
nur so.
Genau. Ja, hast du noch einen Tipp für uns?
Heute Morgen, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken und es zu schreiben, war ich irgendwie so ultra weich drauf und dachte mir, schenkt euch einfach gegenseitig milde miteinander und mit euch zu sein. Schenkt euch einander zuzuhören. Schenkt euch Zeit, einfach aufeinander aufzupassen. Ich habe so manchmal das Gefühl, die Welt ist so hart um uns alle herum und wenn wir dann irgendwie wenigstens zu den Menschen in unserem Leben ein bisschen milde und nachsichtig sind und dann irgendwie die Fehler zulassen. Ich glaube, das ist ein großes Geschenk. So. Und falls mal irgendwie dafür keine Kraft ist, den Menschen in deinem Leben so Zeit zu schenken und es ist tatsächlich irgendwie doch mal mehr Kraft als Geld da, dann würde ich empfehlen, zu Other Nature zu gehen. Das ist ein alternativer Sexladen in Berlin. Die haben alles von irgendwie Spielzeug über gender-affirming Kleidung, Bücher, wunderschöne rebellische Postkarten und Sticker. Und da kann man natürlich entweder irgendwie einen Gutschein verschenken oder selber irgendwie für die Liebsten dort shoppen gehen, die wie viele ja queere Institutionen kämpfen natürlich auch. Ich will nicht sagen wie immer, aber ja, wie immer ums Überleben. Und ich glaube, da ist das Geld gut angelegt über Weihnachten.
Ja, cool. So. Wenn du Lust hast, kannst du es ja vielleicht gleich nochmal in den Chat packen, den Link.
Gerne
für
doch.
Für die Leute, die jetzt hier zusehen, und dann kann ich ihn nachher da auch rausfischen für die Shownotes.
Perfekt.
Super. Ja, ja, vielen Dank. Super Tipp. Beides sehr gute Tipps.
Danke euch.
Ja, super. Dann, genau. Hat jemand gerade noch brennende Fragen an Liens Text?
Ah, den tollen Video-Essay, den findet ihr übrigens über einem der ersten QR-Codes.
Genau, den QR-Code haben wir jetzt nicht vorgelesen, aber es ist ein QR-Code in deiner Vita, wo dann auch noch mehr Links und so sind. Genau,
und da kommt ihr dann auch zu diesem Video-Essay und zu einer Content-Creating-Person, die ich allen ans Herz legen möchte.
Ja, cool. Vielen Dank. Dann, ich Lian jetzt auch wieder aus dem Spotlight lassen. Vielen Dank. Genau, und jetzt haben wir als nächstes eine Geschichte von Carina Zacharias, aus der ich was lesen werde, weil Carina heute nicht dabei sein kann. Aber wir haben auch wie beim letzten Mal uns überlegt, dass wir die Kurzgeschichten alle mal anlesen, damit ihr auch so ein bisschen Eindruck bekommt, was im Heft alles für Texte drin sind.
Genau, ja. Von Carina Zacharias, die Hummel. Carina Zacharias wurde 1993 in Aachen geboren und ich wohne ja in Aachen und ich habe sie tatsächlich am Freitag gesehen, da war nämlich Bundesvorlesetag und sie hat zwei Lesungen vor mir gelesen, da bin ich zu ihrer Lesung auch hingegangen und sie war auch bei meiner, das fand ich irgendwie ganz nett. Sie arbeitet 4 Tage die Woche im liebgewonnenen Brotjob als Softwareentwicklerin und einen Tag die Woche im Traumjob als Schriftstellerin. Zuletzt erschien von ihr der Young Adult Science-Fiction-Roman Beyond the Game bei One. Sie ist ehrenamtlich im Naturschutz aktiv, betreibt einen BookTube-Kanal auf YouTube und spricht über ihr Lesen und Schreiben auch auf Instagram.
Ja.
Ja, Lina. Genau, du vertrittst heute Carina.
Genau, ich gebe mir Mühe, dem Text Genüge zu tun. Es ist nicht ganz der Anfang, so ein bisschen weiter hinten, aber ich fand das eine sehr schöne Stelle zu einem auch, also ja, vielen aktuellen Themen. Und lese die euch jetzt vor. Nuhu war überglücklich gewesen, als er vor 2 Jahren diesen Job ergattert hatte und der Arbeitslosigkeit entkommen war. Das war etwas, das er den meisten Leuten aus seinem Studienjahr voraus hatte, selbst den Weißen, was ihn mit heimlichem Stolz erfüllte. Er hatte immer mit Sprache und Geschichten arbeiten wollen und die Anstellung bei einem Zertifizierungsunternehmen für menschengeschriebene Bücher klang, als könnte er einen Beitrag zu einer sinnstiftenden Sache leisten. Verlage und Self-Publisher zahlten gutes Geld dafür, ihre Veröffentlichung prüfen zu lassen. Das goldene, runde Siegel mit der Schreibfeder war zu einem bekannten Anblick auf Buchcovern zu einem Qualitätsmerkmal geworden, auf das viele Lesende bei einem Buchkauf achteten. Doch Nuhu hatte nicht damit gerechnet, welche enormen Massen an Text er analysieren musste, um die tägliche Quote zu erfüllen. Schnell hatte er lernen müssen, dass diese in den 8 Stunden Regelarbeitszeit nicht zu schaffen war und die spätabendlichen Überstunden als selbstverständlich angesehen und mit dem Gehalt abgegolten waren, wie es in dem Vertrag hieß, den er so arglos unterschrieben hatte. Schon jetzt blinkte die kleine rote Null an der unteren rechten Ecke seines Bildschirms und zeigte ihm an, dass er heute noch kein Manuskript abgefertigt hatte. Mit gerunzelter Stirn scrollte Nuhu durch die Seiten, suchte nach den üblichen Anzeichen für KI-generierten Text, den von aufgeblähten Nomen durchsetzten Formulierungen, den auffälligen Wiederholungen, überflüssigen Bindestrichen und übertriebenen Adjektiven, ohne dabei recht aufnehmen zu können, welche Art von Geschichte er las. Heute fiel es ihm schwer, die Geräusche um ihn herum auszublenden. In dem großen Raum beugten sich an 10x10 Schreibtischen runde Rücken über die Bildschirme. Die Luft war erfüllt von Husten, Klicken, Tippen, Schniefen. Doch am schlimmsten war wie immer das Schnaufen seiner Tischnachbarin Marian, die laut hörbar Luft ein- und ausstieß, wenn sie ihre Maus bediente. Und wie es ihre Angewohnheit war, beim Nachdenken mit den Fingern auf den Tisch trommelte. Ihr lautes Atmen, das Trommeln und das Quietschen des Schreibtischstuhls, der unter ihrem Gewicht ächzte, störten Nuhu noch mehr als sonst, zehrten an seinen Nerven, während die rote Null in immer schnellerer Frequenz blinkte. Von Menschen geschrieben, entschied Nuhu schließlich mit einem resoluten Klick auf die entsprechende Schaltfläche. Im Zweifel immer die einfachere Option, weil niemand sie je anfechten würde. Sein Stresslevel sank um eine Winzigkeit, als die rote Null zu einer schwarzen Eins wurde und zu pulsieren aufhörte. Als seine Tischreihe mit der Kaffeepause dran war, kam Nuhu als letzter in der Schlange vor dem Automaten zu stehen, direkt hinter Mayan. Er starrte vor sich hin und blinzelte gegen die Trockenheit seiner von Bildschirmlicht geplagten Augen an. Reinigt. Nuhu zuckte zusammen, als er so unerwartet angesprochen wurde. Was? Mayan deutete auf die Kaffeemaschine, deren Bildschirm Reinigung läuft, anzeigte. Sollte nur 2 Minuten dauern, sagte sie mit einem freundlichen Lächeln. Ihr Akzent ließ vermuten, dass sie als eine der vielen niederländischen Klimaflüchtlinge im Lauf der letzten Jahre nach Deutschland gekommen war. Machte Nuhu. Die anderen hatten sich schon mit ihren vollen Tassen zurück an die Schreibtische verzogen, sodass sie beide als Letzte vor dem Automaten zurückblieben. Das waren noch Zeiten, als Kaffee aus richtigen Bohnen gemacht wurde, was? Mayan schien den Versuch nicht aufgeben zu wollen, Konversation zu betreiben. Dieses synthetisch hergestellte Zeug ist einfach nicht das. Ich habe heute Morgen eine Hummel entdeckt. Erst als der Satz draußen war, registrierte Nuhu, wie dringend, wie überwältigend das Bedürfnis gewesen war, mit jemandem darüber zu sprechen. Aber ausgerechnet jetzt, hier, mit Mayan, Schweiß brach ihm aus. Er hatte nicht nachgedacht. Es war einfach aus ihm herausgebrochen, als ein leises Zischen. Doch die Art, wie sich Mayans blaue Augen weiteten, zeigte ihm, dass sie ihn gehört, dass sie jedes Wort verstanden hatte. Mehr noch, dass sie die Tragweite seiner Worte begriff. Das war der kleine Ausschnitt.
Danke fürs Lesen.
Ja, eine so eine Future-dystopische Geschichte, die
genau, so, sowohl über Insektensterben und Artensterben. Ja,
genau.
Und jetzt auch über diese KI-Sache mit den, ja, das war auch schon wieder too real mit den
ja, es war auch dieses Siegeln,
die auf die Kamera raufkommen.
Oh Gott. Das Großraumbüro war too real, ja. Genau. Genau, und Carina hat uns auch noch einen Tipp mitgeteilt zum Jahresende, nämlich sie schreibt, ich habe es vor ein paar Wochen Schlangen und Stein, das Erwachen der Medusa von James A. Sullivan gelesen und fand es super toll und würde es gerne empfehlen.
Sehr schön.
Genau, das ist nicht ganz neueste Roman, aber der neueste Fantasy-Roman von James Sullivan.
Genau, ich glaube aus dem letzten Herbst.
Genau. Dann, gucke ich nochmal kurz. Gibt es noch Fragen zu Hummel?
Die wir nicht beantworten können. Ja, inhaltlich schon.
Die nicht beantworten können, also es sind inhaltliche Fragen, genau. ansonsten würde ich jetzt Yassi zu uns holen. Hallo Yassi.
Hallo.
Hi. Yassi ist eine Mikrofiction-Veteranin, würde ich sagen. Hatte schon sehr auf Mikrofiction im Heft bei uns. Und war, glaube ich, schon ein oder zweimal auf der Leipziger Buchmesse dabei bei den Queer Welten Lesungen. Also vielen Dank dafür. Mhm. Da sind wir sehr happy, wenn Leute sich da finden, die das Heft da auch immer mal wieder ein bisschen vorstellen.
Ja, das ist super. Zumal ja in den letzten Jahren wir auch nicht da waren. Genau. Also keine von uns dreien, leider. Ändert sich ja vielleicht nochmal, aber genau. Das ist immer auch ein bisschen weit von da, wo wir so sind. Ja, von daher ganz toll, dass es Leute gibt, die dann da für uns einspringen und das Queerwelt-Panel meistern. Und da gehörst du auf jeden Fall dazu. Ich stelle dich auch mal ganz kurz vor. Yassi schreibt Gedichte und Kurzgeschichten zu queerfeministischen und politischen Themen, fühlt sich aber auch in der Fantastik zu Hause. Genau, und du bist unter anderem auf Instagram und in diesem World Wide Web. Und auch das werden wir natürlich in den Shownotes ergänzen. Ja, du bist ja in der Lage, deine Microfiction jetzt komplett vorzulesen. Also nicht nur einen Auszug wie bei den langen Geschichten, sondern bei dir werden wir das jetzt komplett hören.
Genau. Ja, ich freue mich.
Meine Mikrofiktion hat den Titel Bruch. Hohe Wellen, sanfte Brise, ein Klang, der zart berührt, in einen Mantel aus Harmonien packt. Töne schweben wie Boote über Wasser, ein Lied, das betört. Doch dann röcheln, bersten, Meer wird wild. Sonnenlicht bricht sich in Regentropfen, Regenbogen. Chromodoridide verfangen sich in Tangwäldern, während hochtiefe Ambivalenzen die Brandung erschüttern. Eisbären, Engelhaie, alle stehen still und warten. Irritationen verwirbeln Gedanken und Traditionen. Töne müssen sich erst finden. Ich bin da. Ich bin eine Sirene im Stimmbru, wahrhaftig und echt. Rekalibrierung erfolgt in kleinen Flossenschlägen. Nun hört genau. Ich bezaubere euch auf meine Weise.
Ja, sehr cool. Dankeschön. Dankeschön. Ja, unsere Frage ist dann auch, was fasziniert dich an Unterwasserwelten?
Also die Frage fand ich auch echt schwer, weil also
oh
eigentlich
no,
ist gar nicht so kompliziert.
So viele schwere Fragen.
ich finde einfach alles, was irgendwie so bunt und anders ist, voll schön und habe mir dann gedacht, ja, vielleicht finde ich es auch so cool, weil wenn ich irgendwie an die queere Community denke, das ist ja auch so eine verborgene Welt und die Unterwasserwelt ist ja für uns Menschen auch ganz verborgen. Wir sehen nicht, was da alles passiert, diese Buntheit, diese Vielfalt. Und genau, wenn man mal so eintaucht in die queere Community, dann sieht man, es gibt so viele Flaggen, es gibt Pronomen, es gibt so viele wunderbare Menschen, so viel Glitzer und Glamour unter diesem ganzen Trauma, das irgendwie immer nach oben blitzt. Und genau, das fand ich irgendwie so einen netten Vergleich.
Ja, super. Dankeschön. Ich finde auch, es gibt ja viele, viele queere Tiere unter Wasser auch. Also das finde ich auch immer ganz spannend, dass so dieses ganze, es gibt binär zwei ne, irgendwie Geschlechter, dass das irgendwie sowas ist, was in der Wasseroberfläche einfach aufhört und darunter ist das einfach nicht mehr so.
Ja. Oh, ich sehe gerade, Lian hat dazu eine Anmerkung. Oder eine.
Ja, ich fand das so toll, weil das reiht sich ja so ein und dann hast du auch noch so schöne Aufgaben, das reiht sich so ein an Hans-Christian Andersen und die kleine Meerjungfrau und wie der sozusagen seine Homosexualität da mit diesem Verborgenen unter der Wasserfläche und diesem Leiden da irgendwie preisgegeben hat. Und ich fand dann, ja, fand ich deine Antwort vor dem Hintergrund dieser Geschichte irgendwie so schön.
Ja, stimmt. Ja. Voll schöne Ergänzung, ja.
Das stimmt. Die war auch, ich glaube, die kleine Meerjungfrau wurde auch in dem Essay von C.F. Srebelow zum Thema Feenwelten und Queerness und Marginalisierung auch erwähnt. Genau. Also,
wir hatten ja auch mal eine Meeresausgabe, also so Thema
ja, genau,
Meer,
wir hatten ja auch mal
Meer und Queerness und so, das begleitet uns schon auch. Also auch ja. In den Microfictions finde ich auch immer mal wieder, also das taucht eigentlich bei jeder Ausschreibung irgendwie nochmal auf und das, ja, finde ich auch sehr schön. Super. Hast du noch einen Tipp für uns zum Jahresende?
Ja, ich habe einen Buchtipp. Vielleicht sieht man es hier auch. Mhm. Und zwar, das ist ein neuer Fantastikverlag, ein österreichischer, der sich gegründet hat, der Silvanus Verlag, sitzt in Vorarlberg.
Ja, stimmt.
Genau, also es ist nicht alles schlecht im Buchmarkt. Es gibt auch immer wieder so Lichtblitze, ohne jetzt ein Fass aufzumachen.
Ja.
Genau. Und diese Anthologie heißt Mit Magie und Miau. Und es geht um fantastische Geschichten aus Katzenperspektive.
Ach,
und ich finde, das passt
ja
irgendwie so zum Jahresende, wenn man sich einkuschelt und genau,
das
ein paar Abenteuer mit Katzen erlebt.
Vielleicht sogar mit Katze.
Ja,
auf dem
genau.
Schoß, ja.
Ja, vielen Dank für den
Dankeschön.
Lichtblick im Buchmarkt, genau.
Genau, und genau, ein neuer Verlag und freut sich sicher auch, wenn ihr ihn unterstützt mit ein paar Käufen oder Rezensionen oder Follows auf Social Media oder so, genau. Ja, vielen Dank. Da würde ich Etty jetzt auch mal wieder, Etty.
Ja.
Ich habe jetzt seinen Namen gerade zu einem völlig andere Wort.
Hast du es zusammengeschoben? Als ein Kofferwort.
sorry, Yassi würde ich jetzt mal wieder aus dem Spotlight entlassen. Und Genau, dann kommen wir zur nächsten langen Kurzgeschichte und die stammt von Joel Rosenberg. Und dann würde ich Joel jetzt auch mal hier zu uns holen. Hallo, hallo.
Hallo, Joel.
Hallo.
Joel ist auch, reiht sich ein in die vier Welten VeteranInnen. Denn das ist jetzt schon eine dritte Kurzgeschichte in den Queerwelten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Da stelle ich einmal auch kurz vor. Joel Rosenberg, Pronomen They oder keine, landete 1976 auf der Erde und lebt noch dort. Science Fiction und Queerfeminismus treffen sich auf Joels Blog unter joelrosenberg.de und in Ends Texten. Kurzgeschichten erschienen unter anderem in Queerwelten, CT und Anthologien. Der Roman Das Geflecht an der Grenze wurde 2023 für den Kurt-Laßwitz-Preis und den Deutschen Science-Fiction-Preis nominiert. Darauf folgte die ebenfalls KLP-nominierte Dilogie Etomi Erwachen und Etomi Aufbruch bei Plan 9. Wenn ich mich recht erinnere, war das auch die Romanreihe, wo in vier Welten quasi ein kleines Prequel mal erschienen ist. Genau, und die Herausgabe der Anthologie Psyche mit Zukunft bei Ohne Ohren. Genau, da ist übrigens der Text von Lee erschienen, der Hobbyfriedhof. Genau, es hängt alles zusammen hier in dieser sehr kleinen Szene. Genau, und sein Text in der diesigen Ausgabe heißt Kinderladen. Und dann würde ich sagen, hören wir doch was aus Kinderladen.
Jo. Ich lese auch einfach den Anfang, muss ich nichts erklären. Kinderladen. Seit über 20 Jahren vermietete Rott Kinder. Meistens zu Akkreditierungszwecken. Menschen, die eine Freigabe zur Erziehung menschlicher Kinder ersuchten, buchten bei ihm Trainingsobjekte. Die Zeiten, in denen alle ein Kind bekommen und erziehen durften, waren zum Glück vorbei. Zukünftige Erzieher, Eltern, Lehrpersonal, Kinderärztinnen, Nannies und Tagesväter, sie alle brauchten ein zertifiziertes Training. Rott polierte die altmodische Ladentheke aus lackiertem Leimholz, entfernte sorgfältig Fettfinger, Kuchenkrümel und Kakaoflecken und lauschte nach nebenan, wo unter den wachsamen Augen der Androiden-Nanny ein verdächtig ruhiges Spiel im Gange war. Ein kurzer Blick um die Ecke, die beiden Kinder ließen ihre Puppen gerade in die Schwebebahn steigen, dann kam Magdas Bank dran. Vorsichtig strich er ihr über die Arme, lag da wirklich Staub, reinigte Kleidung und Holz. Dann arbeitete er sich über den Ständer mit Broschüren seiner Angebote und den gesetzlichen Rahmenbedingungen bis zur Tür vor, in der er das transparente Plexiglas durch ein freundliches himmelblaues Panel ersetzt hatte, das neugierige Blicke draußen hielt. Meist verlieh er ein Kind für einige Monate oder Jahre. Dann kam es zu ihm zurück und er erstellte mit Hilfe der gesammelten Daten das gewünschte Profil für das Amt, bereinigte die Erinnerungen des Kindes und deaktivierte es bis zum nächsten Einsatz. Oder auch nicht. Manche Kinder wollten nicht deaktiviert werden. Die Kinder waren der Grund, aus dem er sich für diese Arbeit entschieden hatte. Und damit kein Menschenkind mehr erleben musste, was er durchgemacht hatte. Fragwürdige Anfragen lehnte er ausnahmslos ab. Nicht unbedingt öffentlich, auch wenn sich daraus sicher Publicity hätte schlagen lassen, aber im Stillen. Rott wusste, womit er als KI-Spezialist sein Geld verdiente und warum, und auch wenn er der Möglichkeit eines biologischen Kindes immer noch hinterher trauerte, war er doch meistens zufrieden mit seiner Situation. Der Pieper warnte ihn vor, so dass er hinter der Theke bereitstand, als sich die Ladentür öffnete und zwei Leute hereintraten. Seine Brust wurde eng, Beutetiersinne schlugen Alarm und das nicht, weil er fast dabei erwischt worden wäre, wie er manuell putzte, was heutzutage wirklich niemand mehr tat. Er packte die Kante der Theke, ein solides Stück Holz, das ihn durch so manche Tage trug, und blickte auf. Er kannte seine Kundschaft. Die strengen Gesichter der zukünftigen Nannies, die Arbeit mit den Kindern würde sie abschleifen, die weichen Züge werdender Eltern, die Sehnsucht in den Augen alleinstehender Menschen, die hofften, mit Hilfe seiner Dienste die Statistiken Lügen zu strafen. Es gelang fast nie. Single-Eltern wurden äußerst selten für echte Kinder zugelassen und Rod wusste, dass, egal wie oft er das in der Beratung herausstellte, die Leute ohnehin nicht auf ihn hörten. Nicht in diesem Punkt. Sie brauchten es schwarz auf weiß. Wer wusste das besser als er? Die beiden jungen Menschen, die gerade eingetreten waren, passten in keine bekannte Kategorie. Wie sie mit breiten Schritten in den Laden stampften, schienen sie sich nicht zu bemühen, ihn zu beeindrucken. »Wir sind Luisa, Sie und Torben, er. Wir wollen ein Kind aussuchen«, sagte Torben laut und zupfte an einem Karohemd, das über seinem mächtigen Bauch aus der zu eng wirkenden Hose rutschte und dabei mit einem abgeschabten Gürtel kollidierte. Luisa schaute im Laden herum, ihre geblümte Bluse aus billiger Kunstfaser und der dunkelblaue Rock mit Raffung hinten passten in die altmodische Einrichtung, wie Rod erstaunt feststellte. Ihre dicken Arbeitsboots traten neben Torbens rosa Slipper, als sie ihre Hand in seine schob und ihn anstupste. Vielleicht, und der Gedanke half Rod, die Theke loszulassen und nur unauffällig den Lappen zu kneten, bemühten sie sich auch um einen guten Eindruck, nur schlug es katastrophal fehl. Soweit.
Ja.
Ja, danke dir.
Vielen Dank. Ja, der Kinderladen, ja. Genau, und also wie sich jetzt vielleicht so, genau, es ist jetzt ein vielleicht ein minimaler Spoiler, der sich in den nächsten Absatz dann aber auch enthüllen würde. Genau, es geht in dem Text halt und unter anderem um Diskriminierung von lernbehinderten Menschen, die einen Kinderwunsch haben. Und das war auch einer der Aspekte, die ich sehr gut fand an dem Text. Deswegen ich auch dann beim Lesen dachte, oh ja, super, den würde ich total gerne im Heft haben. Ja, wie bist du dazu gekommen, dieses Thema aufzugreifen und das in einem Text zu verarbeiten?
Ja, ich habe mich eigentlich schon eine ganze Weile beschäftigt mit so normativen Vorstellungen davon, wer Kinder bekommen sollte und wer eben nicht, ne? Und habe an ganz vielen Stellen rumgedacht und das ist sozusagen, also ich habe mehrere Texte rund um dieses Thema geschrieben und das ist eben ein Aspekt davon. Ich habe auch darüber nachgedacht und denke darüber immer noch nach, wie eigentlich eine Gesellschaft aussehen müsste, die wirklich Kinderschutz ernst nimmt. Ne? Und das ist ja in dem Text, das kann man sich jetzt fragen. Ne? Sie nehmen Kinderschutz ernst und gleichzeitig gibt es eben dann andere Wesen, die den Preis dafür bezahlen und der ist nicht gering.
Ja, das stimmt. Also genau, das fand ich auch. Es ist so ein... ist es, genau, wir lagern das doch so Androiden aus, aber ist es dann besser so? Also ich fand, da sind auch sehr viele so Punkte drin, wo man noch so lange drüber nachdenken kann. Auf jeden
und die
Fall.
Normativen Vorstellungen bleiben ja, ne? Also so ist es auf Androiden ausgelagert, aber Single-Eltern haben keine Chance, lernbehinderte Eltern haben keine Chance und sowas. Ja, lauter ja, sehr schlaue Gedanken, ja.
Ja, für mich ist eben wirklich die Frage, ne, weil was ja in dem Text nicht passiert ist, Kindererziehung bleibt weiter eine individuelle Aufgabe. Von Familien. Ne?
Ja.
Und ich finde, das kann man total problematisieren.
Ja.
Ja.
Und genau. Das ja. Tue ich hoffentlich in dem Text so. Aber
ja, ja. Klar, also ich finde auch, dass da war so ganz viel, also genau, also ich, im Lektorat habe ich so ganz viele Gedanken, die immer noch weitergingen, auf jeden Fall gehabt. Bin schon gespannt, was ihr alle dann dazu sagt, wenn ihr ihn dann auch in voller Länge lesen könnt.
Ich finde auch tatsächlich, dass wir relativ selten das Thema Kinder in Queerwelten haben. Und so das Thema so
zur Elternschaft und so.
Kleinfamilie, Kernfamilie auflösen und ne, solche Sachen. Von daher, das ist jetzt kein Front an andere AutorInnen, die es bisher noch nicht aufgegriffen haben. Aber deswegen war das auch so was, wo ich so dachte, als ich die Geschichte gelesen habe, dass ich das Thema mal voll gerne auch ins Zentrum stellen würde von, ja, genau, in einem Heft. Ja, cool.
Kann ja auch verraten, dass ja hoffentlich, wenn alles gut geht, im nächsten Jahr wieder ein Roman von mir erscheint, der in der Geflechtwelt spielt. Und da spielt das Thema auch eine große Rolle.
Ah ja, sehr spannend. Ja.
Stimmt, Lena kennt's ja.
Lena kennt's.
jetzt kommen Dinge zusammen. Okay, ja.
Ja, genau. Wir stay tuned und genau hoffen, dass wir überall, genau, dass ja, es cool. bald auf alles offiziell ist. Genau. Und vorher wäre natürlich noch die Frage, hast du auch noch einen Tipp zum Jahresende?
Klappt das?
Ah.
Also mein Jahresende-Tipp ist Medico. Medico International.
Ah, ja. Ja. Mhm.
Sicher für Leute, die sich schon beschäftigen mit, an wen man so gut spenden kann, kein Unbekannter, aber ich finde, ja, man kann es immer wieder empfehlen. Ich finde auch gerade den Rundbrief, den die machen, total hilfreich. Also wenn man Fördermitglied ist, kriegt man den Rundbrief und kriegt nochmal zu diversen politischen Situationen in der Welt Hintergrundgedanken, die finde ich total viel wert sind. Genau. Ja, und ich mag dieses Motto der Karte, ja, die Welt zerbricht, Solidarität verbindet, total. Und merke, dass das für mich tatsächlich so das Geld, was ich habe, an so ein paar Organisationen zu geben. Also der Bundesverband Trans ist auch eine Organisation, die ich gerne empfehle. Und natürlich Sea-Watch.
Ja. Genau, ja. Ist ja auch, manchmal ist am Jahresende ja doch ein bisschen Geld übrig und dann gab es jetzt schon viele gute Tipps, was man damit machen könnte. Genau. Ja.
Genau. Ja.
Genau.
Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, Leon hat schon gerade nochmal den Link in den Chat gedroppt. Super, ja, vielen Dank. ja, danke, oh. Joel.
Gibt es noch Fragen an Joel?
Genau, gibt es noch Fragen an Joel? Sonst.
Ich wollte gerne wissen, ob es noch sozusagen ein letztendlich ausschlaggebendes Erlebnis gab, was sozusagen dann gesagt hat, okay, jetzt muss ich die Geschichte wirklich schreiben. Also irgendwas, was du noch so gesehen hast, okay, jetzt ist Tropfen auf den heißen Stein, das muss jetzt raus aus mir.
Nee, bei mir ist es ganz oft so, dass ich ganz lange daran rumknabber, also gerade dieses welche ProtagonistInnen kommen eigentlich in fantastischer Literatur und in Science-Fiction im Besonderen eigentlich nie vor? Und tatsächlich denke ich auch immer noch darüber nach, ob ich das eigentlich gut gemacht habe, denn ich habe lernbehinderte Menschen in meinem weiteren Umfeld und habe auch in meiner Arbeit gelegentlich mit ihnen zu tun. Aber natürlich sind die sehr verschieden und es gab keine Person, die ich bitten konnte, mir das Probe zu lesen, weil es aus verschiedenen Gründen bei dem Thema und so weiter nicht hingehauen hat. Und ja, keine Ahnung, ne? Es gab dann irgendwann den Punkt, wo ich dachte, okay, ich mach's jetzt auf die Gefahr hin, es schlecht zu machen oder es nicht optimal zu machen. Traue ich mich jetzt einfach. Aber das Thema beschäftigt mich eigentlich schon eine ganze Weile. Also weil eben gerade die Diskriminierung von Eltern mit Behinderung und ja nicht nur Eltern mit Lernbehinderung, sondern allgemein Eltern mit Behinderung. Mhm. Also ich finde, da könnte man echt nochmal einen Riesenfass aufmachen. Aber
ja.
Ja. Ja. Und mich beschäftigt das eben sehr, ne? Also einerseits so normative Vorstellungen von weiblich gelesenen Personen, die Kinder bekommen müssen, sollen und so weiter und was, du hast nur eins und bla blub blubber und andererseits dann aber andere, die, ja, also queere Leute sollten sich ja sowieso nicht fortpflanzen und jetzt habe ich mein Kind auch noch mit Queerness angesteckt, aber ja.
Ja. Ja, total. Ja, ich glaube, genau, da können wir auch noch, könnte man jetzt noch drei Podcast-Folgen nur dazu machen. Ja, ja. Nein, aber ich finde es gut. Also, ich finde es ja irgendwie gut, wenn man sagt, okay, ich mache es jetzt, vielleicht mache ich es nicht perfekt, aber sonst macht es niemand und dann, also finde ich das cool, dass, ja.
Ja, weil das ist ja immer die Frage, ne, für wen kann, soll ich sprechen? Also, da war ich an der Stelle wirklich so. Und andererseits dachte ich jetzt, okay, es gibt auch keine Person, wo ich sagen kann, die Person ist geeigneter und schreibt jetzt Science-Fiction, die bitte ich jetzt mal einfach.
Blöde Frage, aber warst du auf sensitivityreading.de und hast da geguckt? Also einfach nur, weil es mich ehrlich interessiert. Weil ich kann mir total vorstellen, dass da niemand ist, gerade für den Bereich der Menschen mit Lernbehinderung. Aber ja, warst du drauf?
Krass. Nee.
Also, hä?
Also das war jetzt kein...
Das wäre so naheliegend, ne?
Einfach nur... Okay.
So naheliegend, aber... Nee.
Ja. Kann man als Ressource einfach auch nochmal mitnehmen und in die Shownotes schreiben.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil man mir ja nur echt nicht sagen kann, dass ich selten auf dieser Seite wäre, aber...
Ich weiß, das ja.
Wald voll lauter Bäume, wa?
Ja.
Mhm. Ja, okay. Genau, vielen Dank, Joel.
Vielen Dank.
Dann seist du nun auch aus dem Spotlight entlassen. Genau, und als nächstes haben wir Chris. Ich hole dich auch mal hier in die Mitte zu uns. Genau, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir immer so abwechselnd stumm schalten, damit es nicht so Feedback-Loops gibt. Chris, es ist, ich verstehe gleich, warum das lustig ist, aber Chris ist sozusagen in einem Buchladen eingeschlossen. Oder kommt da nicht weg. Es wird gleich aus der Geschichte sichtlich, warum das ein ziemlich lustiger Zufall ist, auch wenn es mir sehr leid tut, dass du gerade nicht von zu Hause
bist. Zieh eine grüne Fliege an, wenn du gerade von Außerirdischen angegriffen wirst. Ja, ich stell dich einmal kurz vor. Deine Geschichte heißt Fiktionale mit Frosch und Rosskastanie. Wir haben, finde ich, generell diesmal auch ein, also wir haben natürlich immer eine sehr gute Mischung, auch in Genre und Tonalität. Aber ich finde, auch in dieser Queer-Welten hatten wir wieder das Glück, dass wir ganz unterschiedliche Geschichten, also auch tatsächlich auch witzige Geschichten und so eingesendet bekommen haben. Und deine ist auf jeden Fall eher auf der absurden Seite, was ich auch sehr, sehr cool fand. Aber ganz kurz zu dir. Chris Balz stammt aus dem letzten Jahrtausend. Tum, tum, tum. Und lebt, liest und schreibt mit zwei Feuersalamandern, einigen Pflanzen und vielen Büchern im Rhein-Main Gebiet vor sich hin. Dass neuerdings ab und an ein Text als veröffentlichenswert erachtet wird, wirkt immer noch etwas surreal, also wie Chris bevorzugte Genres. Fiktive Welten ohne jegliche Diversität hält Chris für deutlich unrealistischer als solche mit Drachen oder Aliens. Im realen Leben arbeitet Chris in einer Buchhandlung. Bisher veröffentlicht Kurzgeschichte Über Bord in Am Saum der Welten, Kurzgeschichten A Murder of Crows und Der Fall der verschwundenen Hausmädchen in der Sonderbeilage des Baker Street Chronicle Number 51 bzw. 55, jetzt habe ich das aber eigentlich schon gesagt, egal. Drei weitere Kurzgeschichtenveröffentlichungen in verschiedenen Anthologien stehen in nächster Zeit an. Okay, jetzt schalte ich mich auch stumm, damit wir uns hier nicht in die Quere kommen.
Ja, ich fange einfach an, weil, wie gesagt, ich hoffe, der Ton ist okay. Hier stehe ich also auf dem Dach der städtischen Bücherei, mitten in der Nacht, mit nicht mehr als einer silbernen Thermosflasche unter dem Arm und einer unreifen, stachligen Kastanie in der Strickjackentasche. Und dem Frosch natürlich. Ich frage mich, ob für fiktive Vampirinnen aus dem Weltall wohl dieselben Regeln gelten wie für echte und wie weit die Morgendämmerung entfernt ist. Und ob ich nicht besser den Frosch geküsst hätte, als die es verlangte. Sie fragen sich vielleicht, wie es hierzu gekommen ist. Merken Sie sich die Thermosflasche. Sie ist wichtig. Die ganze Misere nahm vor ein paar Stunden ihren Anfang. Vor wie vielen genau, kann ich in diesem Moment nicht sagen, da mich die Umstände davon abhalten, eine Uhr zu sehen. Stellen Sie sich folgende Szenerie vor. Die städtische Bücherei war gerade im Begriff, für die Nacht zu schließen, das Personal auf ein letztes Fiktiv geschrumpft, dem nicht viel mehr zu tun blieb, als abzuschließen. Die letzten Besucherinnen waren schon 30 Minuten vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause verschwunden, sodass die Schiebetüren nur noch auf Ausgang gestellt sein sollten. Das äußerst gut aussehende, verbliebene Bibliotheksfiktiv, siehe ihrem, schwangen sie ihre langen Beine von der Theke, ließ mit einer eleganten Bewegung das Buch in einer feingliedrigen Hand zuschnappen und erhob sich. Lässig schüttelte sie die kurzen, rabenschwarzen Locken zurecht und strich sie ihre graue Strickjacke glatt, die an anderen vielleicht spießig gewirkt hätte, doch nicht an ihrem. Dieses Bibliotheksfiktiv war ich. Und dies ist meine Geschichte, also werden Sie mir meine Beschreibungen wohl glauben müssen. Just als sie nach kurzer Schlüsselsuche an das Schließpanel trat, bitten in kurzer Folge die Flügel beider Schiebetüren noch einmal auf. Das hätte nicht passieren dürfen. Eine Person trat in die Bibliothek ein, die das Bibliotheksfiktiv zuerst für betrunken hielt. Sie taumelte auf sie hinzu, der Gesichtsausdruck eine schwer zu beschreibende Mischung aus Verklärung und Entsetzen. Abschließen, abschließen, rief die vermeintliche Trunkenbold nie erstaunlich klar und laut, sodass das Bibliotheksfiktiv vor lauter Überraschung gehorchte. Ein kapitaler Fehler. Jedes Kind, das nach dem Vorfall 1983 auf dieser Welt geboren wurde, wusste schließlich von seinem dritten Geburtstag an, dass nach Einbruch der Dunkelheit Büchereien und Archive von allen Lebensformen geräumt zu sein hatten.
zum Wohle der Lebensformen selbst in den meisten Fällen, zum Wohle aller anderen Lebensformen in manchen. Nicht alles, was wie ein Mensch aussieht, ist eben auch einer. Und egal, was die Wir-erkennen-sie-immer-Meute behauptet, Menschen sind wirklich nicht besonders gut darin, die anderen oder auch bloß die Fiktiven aus einer beliebig großen Gruppe Verdächtiger herauszudeuten. Nicht einmal diejenigen, die ihnen tatsächlich gefährlich werden können und wollen. Aus den gleichen Gründen wurde schließlich sogar der private Besitz von Büchern und jeglichen anderen physischen Texterzeugnissen untersagt und bereits kreierte Fiktive wurden auf die eine oder andere Art aus der Gesellschaft entfernt, weil die Besitzer eine entsprechende Sicherungsverwahrung nicht gewährleisten konnten. Ich selbst bin durch eine solche Sicherheitslücke. Doch zurück zu meiner Geschichte. Der Eindringling und das Fiktiv starten wie gebannt auf die automatischen Türen, die sich mit einem finalen, dumpfen Klomp schlossen.
Super.
Den Button nicht gefunden. Ja, danke schön.
Genau. Leon hat schon sehr gefeiert über die Wir erkennen sie immer Anspielung. Das ja. Hat mich gerade sehr gefreut, weil die fanden wir auch super. Ja.
Vielen Dank. Du bist ja gerade in deiner Buchhandlung offensichtlich eingesperrt und musst dich gegen außerirdische Vampiren verteidigen. Das nehmen wir jetzt einfach mal so als gesetzt an. Welche lebendig gewordene Figur der Fiktion nimmst du denn jetzt hinter dir aus dem Bücherregal und verbündest dich mit ihr, um deine Buchhandlung oder deine Bibliothek zu verteidigen?
Ich würde tatsächlich Art Drone nehmen aus den Murderbot-Diaries. Zum einen wegen der Prozessorleistung, was natürlich ein klarer Vorteil ist. Außerdem wäre Art Drone klein genug und mobil im Gegensatz zu Art. Und dann wäre natürlich noch der Vorteil diverser Greifarme und anderer Extensionen, die sicherlich hilfreich sein könnten.
Klingt nach einer sehr guten Wahl, ja. Bin mal gespannt, wie das... Gibt's das schon als Übersetzung? Weil Art ist ja auf Deutsch als FIFO übersetzt, fieses Forschungsschiff. Weiß aber nicht, wie die kleine Version übersetzt.
Fifi vielleicht, nein. Ja, sehr gut. Gute Wahl.
Hast du denn auch einen Tipp zum Jahresende für uns?
Zurück. Und weil ich in der Buchhandlung bin, habe ich es tatsächlich sogar in der Hand. Das ist Hotel Love von Petra Piuk aus dem Leikam Verlag. Dieses Jahr erschienen. Ich würde es beschreiben als eine Mischung aus Handmaid's Tale und Quality Land. Das Buch ist auch deshalb so cool. Emma sieht ziemlich cool aus. Und es hat vor allem auch also den Spaß, dass es sich selbst als Teil der Welt inszeniert, von der es berichtet. Abgesehen davon, dass es durchdrehende Androiden hat und eine Männerpartei, die, naja, eine ziemliche Katastrophe.
Wie man es nicht anders von einer Männerpartei erwartet. Okay, das klingt spannend. Habe ich noch nie gesehen. Das sieht aber wirklich sehr, sehr cool aus. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank für den Tipp und vielen Dank, dass du für uns gelesen hast. Fand das sehr schön. Ich fand auch die, genau, ich habe mich sehr gefreut, diese wunderbare Einschübe der Erzählfigur auch so aus deiner Stimme zu hören.
Genau, auch da ein bisschen knifflig im Layout. Was wäre das Layout, wenn es nicht ein bisschen knifflig wäre ab und zu? Die Einschübe sind immer ein bisschen in einer kleineren Schriftart. Gedanklichen Einschübe.
Ja, prima. Super, dass du es nochmal in den Chat auch geschrieben hast. Ist das ein, also noch ein, ist das ein, ist das ein deutsche Autorin auch?
Also ich glaube, sie ist genau genommen Österreicherin, aber es ist original deutschsprachig sozusagen, also keine Übersetzung.
Ja, cool. Das ist auch immer sehr gut, genau, wenn man mal so genau deutschsprachige Sachen empfehlen, finde ich auch mal sehr schön. Okay, super. Dankeschön, Chris. Dann mache ich dein Spotlight auch mal wieder aus. Genau, da kommen wir zu unserem Essay der Ausgabe. Dazu müssen wir kurz erklären, also wir haben es auch im Vorwort nochmal erklärt, wir hatten ja im Sommer nochmal nach Essays gefragt, weil wir für die letzte, also für diese jetzige Ausgabe noch keinen hatten und haben auch viele tolle Vorschläge bekommen. Allerdings so ein Essay schreiben, also der ist bei Queerbird nochmal sehr arbeitsintensiv, weil wir da oft irgendwie sehr viele Lektoratsrunden drehen, bis dann diese Mischung aus irgendwie, es soll gut zu verstehen sein für alle, aber natürlich auch so ein bisschen ja, populärwissenschaftlich, mit ein paar Quellen und so. Es ist immer gar nicht so einfach tatsächlich. Und ich glaube, mit auch immer mit einer der arbeitsintensivsten Texte tatsächlich, der Essay. Und ja, vielleicht hätten wir einfach schon ein bisschen früher aufrufen sollen dann und nicht irgendwie bis Juli warten. Aber es war dann so, dass keiner der schönen Essays, die noch kommen, demnächst in den weiteren Ausgaben schon so fertig war, wie wir es gerne haben wollten. Und deswegen haben wir Judith aktiviert, sozusagen.
Beziehungsweise einen Text von mir, der schon veröffentlicht war. Also es gibt ja immer jährlich das Science-Fiction-Jahrbuch und da veröffentlichen Lena und ich auch schon eine ganze Weile. Wir haben mal mit einem gemeinsamen Essay da angefangen und genau, veröffentlichen eigentlich seitdem fast jährlich immer beide ein Essay. Und ich weiß gar nicht so genau, unser erster war, glaube ich, noch irgendwie 2019 oder so, also ist schon echt eine ganze Ecke her.
Ja, 2019.
Und die haben immer einen thematischen Fokus, die Science-Fiction-Jahrbücher, und man muss nicht zu diesem Fokus was schreiben, es gibt meistens auch noch andere Möglichkeiten, aber ich finde das so als Idee immer ganz schön und meistens ist mir dann doch auch zu diesem Fokus immer noch was eingefallen. Und 2022 war einer der beiden Foki, glaube ich, war Raumfahrt.
Ja, Raumfahrt, also Raumfahrt allgemein. Cruise und so, ne? Genau. Bemannte, Raumfahrt, bemenschte Raumfahrt, keine Ahnung.
Was irgendwie sowas, ja.
Genau. Raumfahrt mit Leuten drin, so.
Ja, genau.
Und da ist der, genau, daher stammt dieser Essay und, genau.
Das Science-Fiction-Jahrbuch hat jetzt nicht so ein riesiges Publikum und Leserinnenschaft, dass ich jetzt gedacht hätte, alle Leute kennen diesen Essay schon. Von daher, eigentlich war es deine Idee, Lena, meintest du dann, könnten wir nicht einfach nochmal einen Science-Fiction-Jahrbuch-Artikel
einfach nochmal wiederverwenden? Ja, so
verbrennen.
Gut finde. So. Genau. So, dann habe ich jetzt aber auch das Vergnügen, dich auch mal anhand deiner Queerwelten-Vita vorstellen zu dürfen.
Oha.
Gleiches Recht für alle. Genau. Judith Vogt schreibt manchmal allein, manchmal mit Co-Autor Christian Vogt, Fantasy und Science-Fiction-Romane und Hörspiele mit Lena Richter, Podcastet sie beim Genderswap-Podcast. So Feminismus und Fantastik. Der übersetzt und lektoriert Literatur und schreibt Rollenspiele und journalistische Texte und ist MitherausgeberInnen von Queerwelten.
Dankeschön.
Und dein Text heißt, die Menschheit soll sich im All verwurzeln und ist ein Essay, der auf die Reihen von Octavia Butler und Mary Robinette Cobol eingeht.
Genau. Ich lese jetzt auch einfach den Anfang vor und eventuell dann noch etwas, mache ich einen Sprung, aber ich muss mal gucken, wie es so zeitlich hinhaut. Unter welchen Umständen kann sich die Menschheit Raumfahrt leisten, in Anführungszeichen? Es ist ein Luxus, das All nicht nur mit Teleskopen, sondern mit AstronautInnen zu erforschen, eine Notwendigkeit angesichts einer globalen Katastrophe oder beides? Sowohl Mary Robinette Cobols Lady Astronaut-Reihe als auch Octavia E. Butlers zweiteilige Parabel-Reihe, die auf weitere, auf einem anderen Planeten spielende Teile angelegt war, führen uns vor Augen, was dem Aufbruch ins All im Weg steht und wie er trotzdem gelingen kann. Nicht für einzelne Nationen, nicht für einzelne Männer, sondern für die Menschheit. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist. Eine Gemeinsamkeit beider Reihen ist, dass der Aufbruch ins All nicht nur ein Akt ist, bei dem unterschiedliche technologische, naturwissenschaftliche Disziplinen unweigerlich zu etwas Größerem zusammenkommen, sondern bei dem Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und ihren verschiedenen intersektionalen Bedürfnissen, Privilegien und Marginalisierungen mitgedacht und mitgenommen werden. Das war vermutlich nicht unbedingt das, was Präsident Kennedy meinte, als er im Jahr 1962 sagte, wir nehmen uns vor, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu gelangen und noch mehr, nicht weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Und dennoch lässt es sich darauf anwenden. Raumfahrt ist nicht größer als gesellschaftliche Hierarchien. Auch Raumfahrt sieht Hautfarbe, Race, Geschlecht und andere Marginalisierungen oder eher sieht sie Privilegien. Würde die Menschheit ins All aufbrechen? Da sind sich Cowell und Butler einig, so würde sie diese Mechanismen unweigerlich mit sich nehmen und nur vor einen anderen Hintergrund verfrachten, wo manches vielleicht einfacher zu überwinden scheint und anderes besonderes Gewicht erhält. Diese Veränderung des Hintergrundrauschens könnte dafür sorgen, Konflikte schneller zu durchschauen, vielleicht neue Möglichkeiten bieten, sie zu lösen. Wenn die Menschheit im All ohnehin alle Energien zu überleben, statt in Konkurrenz und Konflikte stecken muss, kann sie vielleicht andere Unmöglichkeiten gleich mit angehen. Beide Reihen sind uns zeitlich nah. Cowell führt uns in die Berechnung der Sterne, für die Sterne bestimmt und den beiden nicht auf Deutsch übersetzten Teilen The Relentless Moon und The Martian Contingency nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit der Raumfahrt und schlägt nach einem Meteoriteneinschlag in den 50ern eine parallele historische Entwicklung ein, in der sich zwar das Klima unaufhaltbar erwärmt, jedoch kein kalter Krieg droht und Raumfahrt nicht mehr nationengebunden ist. Cobalts Annäherung an eine Welt, die gemeinsam die Anstrengung unternimmt, menschliches Überleben im All zu ermöglichen, ist eine klassische Was-wäre-gewesen-wenn-Science-Fiction. Butler führt uns in den 1990ern in die nahe Zukunft, die gleichzeitig unsere jetzige beinahe Gegenwart ist, denn ihre beiden Parabelromane, Parabel vom Sämann aus dem Jahr 1993 und Parabel der Talente aus dem Jahr 1998, spielen in den 2020ern und 2030ern. Die Menschheit hat gerade aufgrund von Bürgerkriegen, aufsteigendem Faschismus, Klimakatastrophe, Seuchen und anderen Unruhen das Mars-Programm abgebrochen. Und dennoch ist die Protagonistin Olamina davon überzeugt, dass das Schicksal der Menschheit in den Sternen liegt. Butler hat mit ihren Parabeln in vielerlei Hinsicht schmerzhaft akkurate Wenn das so weitergeht, Science-Fiction geschrieben. Beide Reihen sind der Raumfahrt gegenüber bejahend eingestellt. Ja, auch in harten Zeiten. Ja, auch während eines Klimawandels. Ja, auch wenn vielen Menschen die hineinfließenden Ressourcen als vergeudet erscheinen. Und beide Autorinnen sind sich zugleich bewusst, dass Raumfahrt, wie wir sie kennen, nicht losgelöst ist von den Strukturen, Hierarchien und Unterdrückungsmechanismen unserer Gesellschaft. Ich glaube, ich mache noch kurz den Sprung. Noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Was wir mit uns bringen. Also dazwischen kommt noch was. Aber ich glaube, man versteht es auch, wenn ich jetzt den Sprung mache. Was Cobalt und Butler gemeinsam haben, ist, dass wir uns als LeserInnen ein wenig anstrengen müssen, in den aussichtslosen, ressourcenknappen Situationen, die Reihensettings uns bieten, den Aufbruch ins All als gangbaren Weg zu begreifen. Wir sind selbst in einer Gegenwart verhaftet, in der die Raumfahrt noch lange nicht dort angekommen ist, wo Golden Age Science-Fiction-AutorInnen sie sich vorgestellt haben. Viele Menschen heute betrachten es als aussichtslos, Hoffnung in die Raumfahrt zu setzen. Viele Argumente sprechen gegen die Raumfahrt, nicht zuletzt die Klimakatastrophe, angesichts derer Raketenstarts als Luxus begriffen werden, den wir uns vielleicht nicht leisten sollten. Butler und Cobalt tragen keine rosarote Raumfahrt um jeden Preis Brille. Sie werfen einen geschärften, feministischen Blick auf die Welt. Sexismus, Patriarchat, sexualisierte Gewalt, Rassismus, Behindertenfeindlichkeit und nicht zuletzt die Dämonen eines entfesselten Kapitalismus, dessen Markt nicht mehr von sich selbst geregelt wird, stehen der Perspektive einer besseren, gerechteren, ökologischen Zukunft im Weg. Diese Zukunftsaussicht, dieses Wenn es so weitergeht, kann uns lähmen und zum Stillstand verdammen. Aber Gott ist Wandel und wie Olamina sagt, Wandel ist eine unvermeidliche, unwiderstehliche, fortschreitende Realität des Universums. Das macht, dass Wandel einfach nur ein anderes Wort für Gott ist. Doch Gott ist somit nicht länger eine von uns getrennte Entität. Wir alle können AgentInnen des Wandels sein. Also dieses Godless Change Mindset ist ja von Octavia Butler aus diesen Parabeln. Dennoch sah Butler ihre Figur Olamina nicht als Heilsgestalt an. Zu sehr steckt der Geist des Neoliberalismus und der Toxic Positivity in diesem Gedanken, dass eine einzige Person eine Vision braucht und sich nur genug bemühen muss. Darüber hinaus glaubte Butler nicht an Utopien, doch sie lässt Olamina in der Parabel der Talente formulieren, ihr Ziel sei, Zitat, eine süße, machtvolle, positive Besessenheit, die Schmerz betäubt, Zorn umlenkt und uns alle im größten und intensivsten der von uns selbst gewählten Kämpfe bindet. Zitat Ende. Olamina eint ihre Gefolgschaft auf ein Ziel und dieses Ziel ist das gemeinsame Überleben anstelle eines Kampfes um Dominanz. Auch Cobalts Hauptfigur setzt dem beschränkenden Patriarchat und der dem Meteoriteneinschlag folgenden Klimakatastrophe der 50er und 60er eine gemeinsame Vision entgegen. Es kann Siedlungen im All, auf Mond, Mars und anderen Planeten geben. Es geht von hier aus nur voran. Es wird ein Weg sein, der Race, Klasse und Nationalität überwinden kann. Trotz allem, was wir uns, unserem Planeten, unseren Mitgeschöpfen, den Konstrukten unseres Miteinanders angetan haben, Wandel ist möglich und der Aufbruch zu den Sternen ist nicht nur ein nettes Add-on für die Wissenschaft oder von der Erde gelangweilte Superreiche, sondern elementar für unsere eigene Verwandlung als Menschheit. Erst erforschend und dann das Erforschte zum Teil unserer Heimat, zum Teil unserer Menschlichkeit machend. Doch die Raumfahrt, da sind sich Butler und Cobalt einig, ist kein einfacher Ausweg, keine Tür, durch die wir gehen und auf deren anderer Seite Gewalt, Hierarchie, Patriarchat aufhören zu existieren. Sich das Ziel hochzustecken, entbindet uns nicht von der Arbeit an den Fundamenten. Und dennoch sagen uns beide Autorinnen ganz deutlich, wir können auch nicht zu den Sternen streben, weil wir erst noch Gewalt, Hierarchie, Patriarchat abschaffen müssen. Wir müssen uns nicht entscheiden zwischen vermeintlichen Gegensätzen wie Raumfahrt oder den Planeten retten oder Raumfahrt oder Gleichberechtigung. Cobalt und Butler fordern uns auf, beides zu tun. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer und intersektional verknüpft ist. Dankeschön.
Ja, danke für den Einblick. Ja, dann frage ich doch jetzt auch nochmal, warum diese beiden Buchreihen? Also was davon, also Was findest du da so inspirierend, dass du damals die beiden ausgesucht hast? Und dir jetzt auch gesagt hast, das Thema ist jetzt auch 3 Jahre später noch interessant.
Ich finde tatsächlich, dass ich das ganz oft auch gar nicht unbedingt teile, dieses ins All ist ein gangbarer Weg und wir sollten das unbedingt machen oder so. Ne? Also ich finde den Gedanken als Science-Fiction-Autorin irgendwie interessant. Im Alltag denke ich mir so, vielleicht lassen wir das sein. So. Wir müssen ja nicht alles immer entdecken und erforschen und erobern und sowas in so einem Kapitalismus denke. Ich finde gleichzeitig aber, dass es diese Gleichzeitigkeit zeigt. Also, dass wir die schweren Aufgaben immer alles zusammen angehen müssen. Also, dass wir nicht sagen können, ach, jetzt machen wir erstmal, das ist das, was uns immer ganz viele Leute sagen. So, jetzt machen wir erstmal irgendwie Gleichberechtigung für Frauen, Cis-Frauen, und dann kümmern wir uns danach irgendwie um diese komischen trans- und nicht-binären Menschen. Oder jetzt machen wir erstmal irgendwie was wäre ein anderes Beispiel?
Einfach die Klimakrise lösen und dann überlegen wir, ob wir mal gendergerechte Sprache.
Gendergerechte Sprache, genau. Das mit der gendergerechten Sprache kann doch jetzt wirklich warten, bis wir den Klimawandel besiegt haben oder irgendwie sowas.
Ja, voll.
Ne? Und da finde ich halt, sind halt so bei beiden Büchern auf eine sehr gute und sehr unterschiedliche Weise diese beiden sehr großen Anstrengungen miteinander verbunden. Mhm. Und das wiederum, finde ich, gibt auch auf dieses ganze Thema Raumfahrt, was im Moment ja eigentlich fast nur durch die Superreichen wollen gerne auf den Mars und sich da abschotten, in einer noch feindlicheren Umgebung, so eine geile Idee, was dazu nochmal so eine Community-Perspektive gibt. Also beide Bücher haben ja so dieses ins All aufbrechen und miteinander klarkommen und diese ganzen intersektional wirksamen Unterschiedlichkeiten überwinden als Thema und greifen das aber sehr, sehr unterschiedlich auf. Und das finde ich daran einfach toll und spannend, ja.
Ja, cool. Nelin hat dazu noch einen Gedanken, eine Frage, ich weiß nicht.
Ich kann mir voll vorstellen, dass das auch gut gepasst hat, aus diesen beiden Reihen zu sourcen, sozusagen, weil ich mir vorstellen kann, es ist reine Interpretation, dass Mary Robinette Cowell auch einen ähnlichen, also auch so ein bisschen erstmal gehadert hat mit diesem Gedanken, müssen wir denn unbedingt aufbrechen? Mhm. Weil das wird ja im ersten Buch direkt auch thematisiert so.
Mhm.
Also da wird es halt sozusagen einfach dargestellt wie so ein öffentlicher, gesellschaftlicher Diskurs. Naja, wir müssen hier jetzt die und die Klimasachen machen. Und die Katastrophe ist einfach nur so groß, dass sozusagen von der Prämisse der Story her das deswegen dann Sinn machen muss, auch gleichzeitig einzuforschen. Aber dass das keine logische oder zwingend logische Schlussfolgerung ist, sondern durchaus etwas, worüber man reden kann, ob es jetzt Sinn macht, dass wir ins All aufbrechen oder nicht. Das finde ich, schwingt da so schön mit.
So. Ja, voll.
Ja.
Mhm.
Es ist ja auch später dann auch klar, dass es noch Leute gibt, die da sehr dagegen sind, in den späteren Bänden. So. Ja.
Und es ist ja auch tatsächlich so, also ich bin ja mit einem Physiker verheiratet und es muss ja auch erstmal, also die Welt müsste noch, also auch durch Klimakrise, die Welt so lebensfeindlich wird, also die Erde, dass sie an den Mars auch nur herankommt. Mhm. Dafür müsste schon ganz schön viel passieren. Also es lohnt sich eigentlich praktisch nie zu sagen, wir wandern auf den Mars aus und das ist dann unsere Zukunftsoption. Und trotzdem, finde ich, wird es aber in den Büchern irgendwie plausibel dargestellt, warum man es macht.
Ja, total. Ja, super. Und dann hast du denn auch noch einen Tipp zum Jahresende?
Ja, auch da habe ich ein bisschen hin und her überlegt und wir haben ja eben schon gesagt, es ist eigentlich schön, wenn man was Deutsches empfiehlt. Ich empfehle jetzt trotzdem was Englisches. Okay. Aber der Grund ist, weil da kann ich mich ein bisschen zurück beziehen, tatsächlich auf Leans Text auch, weil ich möchte gerne Lessons in Magic and Disaster von Charlie Jane Enders, einer meiner Lieblingsautorinnen, empfehlen, weil es ein fast nicht Fantastikroman ist. Also ich finde, es ist schon so ein bisschen, aber es ist einfach sehr, sehr in der queeren Kultur zweier Generationen verhafteter, Urban Fantasy-Roman ist es nicht so. Also eigentlich ein Gegenwartsroman, in dem aber jemand zaubern lernt, also in dem man Intentionen wahr werden lassen kann durch so Ritualmagie, die so sehr intuitiv funktioniert und so. Worum es aber vor allen Dingen geht, ist halt um eine junge Frau, die sich halt diese Form von Hexenkunst irgendwie aus queerer Literatur des 18. Jahrhunderts zusammengesucht hat, was sie an der Uni unterrichtet, und damit wieder eine Verbindung zu ihrer Mutter aufbauen will, die super zurückgezogen ist seit dem Tod ihrer Frau, der anderen Mutter der Hauptfigur. Und es geht da ganz viel um also vor allen Dingen diese Mutter- und Tochter-Generation. Die Tochter ist ungefähr, ich würde sagen, so 2000 rum geboren. Und die Mütter sind halt dementsprechend ein bisschen älter, also wahrscheinlich so Anfang der 70er oder in den 60ern geboren oder so. Das heißt, das finde ich wunderbar erzählt, wie da so ein queerer Kulturtransfer durch die Generationen stattfindet. Das Leben der beiden lesbischen Mütter, das Leben der Trans-Tochter, die mit einer nicht-binären Person zusammen ist. Das fand ich auch nochmal ganz schön, so dieses, wie sich Queerness auch, das Bild von Queerness auch verändern kann. Ne? Also so von zwei lesbischen Frauen und dann halt so die Genderqueererin-Perspektiven. Und gleichzeitig kommt halt diese queere Literatur des 18. Jahrhunderts da rein, die teils auch auf realen Vorbildern basiert, wo Charlie Jane Anders aber extra noch so eine queere Figur oder beziehungsweise die Autorin existiert, aber ihr magisch queeres Meisterwerk, das ist quasi fiktiv, das hat sie dazu erfunden. Und das fand ich einfach, das greift auf vielen Ebenen irgendwie so in dieses Generationentransfer unter queeren Menschen. Ja,
super.
Zusammen.
Ja, sehr gut. Vielen Dank.
Ist ein Roman, er ist nur auf Englisch bisher erschienen, ja. Und genau.
Könnte in Englisch sollte mehr übersetzt werden.
Englisch-affinen genau. Menschen gerne zu Weihnachten genau, schenken. Ja. Genau.
Okay, steht auch schon auf meinem Wunschzettel. Mhm. So, genau, jetzt hatten wir sehr viel dystopisches und ernste Themen und so. Und deswegen freue ich mich, dass wir zum Schluss noch eine schöne Heiterscheitern-Fiction haben. Coco, ich hole dich auch ins Spotlight. Danke, dass du ausgeharrt hast jetzt hier bis zum
Ende. Ja, genau.
Hallo.
Hi. Hallo, Coco. Ich stelle dich auch gerade vor. Also, willst du? Nein.
Genau. Ich würde Coco Celestis sagen oder ist es Celestis wegen der Alliteration?
Es ist Celestis.
Okay,
es ist ja. Schon, genau.
Ja. Super.
Genau, dann hören wir gleich von dir den windigen Antrag. Coco ist Genderfay und flauscht hauptberuflich zwei Katzen. Nebenberuflich führt Hen eine Physiopraxis und hämmert fantastische queere Welten in die Tastatur. Genau, und du bist zu finden auf Instagram und auf TikTok und da werden wir dich auch auf jeden Fall verlinken.
Dankeschön. Dann würde ich direkt starten. Himmelssphäre und Elfenwinde. Eduard schwebte vor den Trümmern seines Lebens. Igor saß unter ihm, überschüttet mit Holundersirup. Tosende Winde legten sich langsam wieder. Eduard hatte sie vor lauter Nervosität heraufbeschworen. Ruiniert der Heiratsantrag. Alles zerstört. Stille Tränen wollten Eduards Augen entfliehen. Chaos. Nichts als Chaos produziere ich. Nichts funktioniert, huschte der quälende Gedanke durch seinen Kopf. Erstaunt sah er nun, wie Igor schallend lachte. Igor hielt sich den Bauch, sah seinen Freund liebevoll an. Tränen der Trauer möchte ich nicht, mein Liebster, erklärte Igor, stand auf und wischte über Eduards Wangen. Reichlich verblüfft ließ Eduard sich nieder und hielt nun den Ring hoch. Willst du deinen Tollpatsch heiraten?
Dankeschön.
Dankeschön. Ein Happy End.
Genau.
Zum Schluss hier, ja.
Ja, dein Text ist ja auch, also ich habe eben schon von der Mischung gesprochen, diesmal auch eher auf der humorigen Seite der 15. Queer-Welten. Wie wichtig ist dir denn Humor und generell so witzige Stellen in deinen Texten?
Also ich finde, ganz allgemein haben wir so viel ernste Themen, vor allem auch queere Menschen sind immer irgendwelchen ernsten Themen ausgesetzt. Und ich finde, Lachen und Humor ist was Wichtiges, wenn es auch in einem gewissen Rahmen natürlich bleibt, ne? Wenn es respektvoll ist. Und ich finde, wir sollten einfach auch im Alltag viel mehr über unsere Missgeschicke lachen können. Uns vielleicht auch in einigen Punkten gar nicht so ernst nehmen. Und ja, auch uns selber ein Stück weit diese gewisse Tollpatschigkeit erlauben, In meinem Text ist es jetzt im Endeffekt so, dass Eduard seinen Partner eigentlich so lange kennt, dass er ihn heiraten will und dennoch eine fürchterliche Angst hat, dass er jetzt durch dieses kleine Missgeschick alles zerstört hat, während Igor genau diese süße Tollpatschigkeit an seinem Eduard eben so liebt und das eben mit Humor sieht.
Ja, super.
Ja, voll schön.
Ja. Hast du auch noch einen letzten Tipp für uns? Ein Abschlusstipp.
Ich habe mich mit Büchertipps echt ein bisschen schwer getan, weil ja, ich bin ein großer Rick Riordan-Fan, aber ich würde tatsächlich gar nicht unbedingt ein Buch oder einen Film empfehlen. Ich persönlich finde, der Dezember ist für mich so eine Zeit, wo ich mich zurückziehe, mich wieder auf mich selber besinne, auf das, was ich will, was das letzte Jahr passiert ist. Und wer die Kraft und die Möglichkeit hat, all den Menschen kann ich das einfach nur empfehlen, sich wirklich mal mit auch diesen ganzen gesellschaftlichen Druck mal auseinanderzusetzen, ob das wirklich sein muss, ob man sich wirklich an den Tisch setzt mit der Familie, die man eigentlich gar nicht mag, oder ob man vielleicht auch eine andere Möglichkeit für sich findet, dieses Fest vielleicht auch gar nicht so viel zelebrieren möchte, sondern andere Wege gehen möchte. Und ich finde, diese dunkle Jahreszeit ist eigentlich eine wundervolle Zeit, um zu lichteln, zu räuchern, vielleicht auch mal einer Kakaozeremonie oder einem 13-Wünsche-Ritual oder Yin-Yoga teilzunehmen, um einfach auch so ein bisschen wieder runterzukommen, sich auf sich selber zu besinnen. Genau. Das wäre eher meine Empfehlung. Und als Organisation bin ich selber vor kurzem auf Queer Amnesty aufmerksam geworden. Ich kann zwar Amnesty, aber nicht als Organisation, die sich auch vor allem für queere Menschen einsetzt. Und wer da eben Möglichkeiten hat, dem kann ich die ins Herz legen.
Ja,
ja, vielen Dank.
Genau, und du magst, kannst du es auch nochmal in den Chat posten vielleicht, genau, damit wir es nachher für die Shownotes wiederfinden und andere auch nochmal gerade raufgucken können. Vielen Dank. Ja, das war doch ein schöner Abschluss.
Genau, vielen Dank lauter für Dinge, Text die wir jetzt tun können in ruhigen, wenn wir ruhige Tage haben, was wir hoffentlich haben.
Ja, genau. So, genau, dann jetzt Coco auch wieder aus dem Spotlight entlassen und genau, gibt es, wir sind schon zeitlich recht fortgeschritten, gibt es noch irgendwas, was jemand gerne quasi on camera sagen möchte, dass das in die Aufnahme kommt, sonst würden wir unser Podcast-Outro jetzt anschließen.
3, 2, 1, 0.
Genau. Wir danken unseren Patrons, die den Podcast unterstützen. Wir tun es jetzt nicht den Leuten im Chat an oder im Call an und zählen sie alle Namen nicht auf.
Oder so.
Genau. vielen Dank an euch alle. Schaut in eure E-Mails und in eure Patreon-Benachrichtigungen für euer Advents-Goodie, was wir jetzt genau, nicht nur nicht bei Weihnachten ist, aber weil das Jahr zu Ende geht, immer
gibt
noch
der jedes Jahr genau. Zum Jahresende ein kleines Goodie, da haben wir uns auch dieses Jahr wieder was überlegt und genau, da brauchen
aber
wir
eure
Adressen
uns wie immer
jedes Jahr.
Eure Adresse schicken, ja. So, genau.
Okay, super. Dann würde ich sagen, sind alle Fragen geklärt. Und das war unsere 83. Folge Queerwelten 15 live. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod at literatur.social, auf Blue Sky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Ja, wir hören uns im Januar und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön.